aber die hohe E-Seite fast ein bisschen zu tief, ne? Aber nur fast.
Nur fast.
Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir so mit so einer ganz leichten Dissonanz in diese neue Folge starten.
Ja, da du ja letzte Woche bei mir schon Unterricht hattest, wollte ich noch mal wissen, was du geübt hast.
Ich habe geübt, dass man bei einem Death Major,
ja,
auch wenn die Gitarre richtig gestimmt ist, denn sie ist richtig gestimmt,
ja,
dass es doch oben im 13. Bund hätte ich die gerne so gehört. Weißt du, was ich meine?
Ja, du darfst vielleicht nicht so fest drücken. Oder ist es andersrum?
Nee, ich drücke, ich lege ja nur Barré drauf.
Ja.
Sagt man das, Herr Lehrer?
Ja, das Barré ist richtig.
Ja. So ist, klingt's cool, oder?
Den Mittelfinger vielleicht nicht ganz so.
So, das habe ich nur für die Kamera gemacht. Ja. Bundreinheit der Gitarre ist unser heutiges Thema. Ja. Nein, ist es nicht.
Nee, wie schleife ich Bünde ab so, dass sie die beste Bundreinheit ergeben?
Ja. Ja. Genau. Das habe ich mit deiner Gitarre schon gemacht über die Weihnachtsferien. Und die wollte ich dir heute mal zurückgeben.
Deswegen, du hast die komplett versaut.
Genau. Nein, wir sind natürlich nicht da, über eine Gitarrenstunde zu reden, sondern wir sind heute zusammengekommen zu unserer 15. Folge von Axel MV.
Wir und die Musik, Welt.
Welt. Und zwar, weil wir ein Thema haben, was vielleicht einigen Menschen wie uns auch aktuell wieder alljährlich zwischen den Nägeln brennt.
Zwischen den Nägeln. Wir haben nämlich heute, es ist tatsächlich der vorletzte Tag des Jahres, ne? Kann man so sagen.
Genau, ihr hört die Folge jetzt dann erste Januarwoche. Wir haben, dann haben wir Silvester schon gehabt, aber so diese Phase zwischen den Jahren, Anfang des Jahres, ist bei vielen MusikerInnen und auch bei uns, glaube ich, immer so, dass man so ein bisschen einerseits rückblickt, wie lief denn das Jahr, was habe ich so gemacht, und auch nach vorne blickt in 2024, was kommt denn da überhaupt? Freue ich mich auf 2024, habe ich einen vollen Kalender, wird saugeil.
Oder gehe ich gleich ins übernächste Jahr?
Weil es nämlich so aussieht, als hätte ich gar nichts im Kalender stehen. So ist es bei uns, wir haben sehr wenig im Kalender, deswegen heißt die heutige Folge Hilfe, der Kalender ist leer, Preview 2024.
Ja, wir geben psychologische Tipps, wie man als Musiker nicht in eine Depression verfällt, wenn man Angst vor dem kommenden Jahr hat, welches noch nicht die Termine bringt, die man sich erhofft hat. Denn oft ist es ja, du kennst es ja auch, ne? Manchmal ist man ja so hin und her gerissen zwischen, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen, und oh Gott, ich werde nicht überleben das nächste Jahr.
Genau.
Oder? Manchmal ist es ja so.
Genau so ein Spagat. Ich kenne das auch so, auch von Kollegen und Freundinnen, die dann so sagen, oh Mann, ey, ich habe Januar und Februar und ich habe nichts zu tun. Mhm. Das ganze Jahr wird irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich überleben soll. Mhm. Und dann ist irgendwann August und man hatte dann doch einen knallvollen Sommer und im Winter kommen auch schon einige geile Gigs rein. Und unterm Strich rückblickend sagt man, boah, das war aber ein anstrengendes Jahr.
Genau.
So, ne?
Du, wir beide haben ja relativ viel Glück, dass wir diese ersten drei Monate im Jahr schon mal mit einer Fernsehshow belegen können.
Genau.
Seit über 10 Jahren. Das ist ja schon so ein bisschen ein Glücksfall, weil wenn man jetzt zum Beispiel nicht gerade Faschings- oder wie sagt man, Karnevalsmusik macht. Ne?
Ja. Im Januar, Februar, März ist bei vielen von uns nicht so viel los.
Ja.
Normalerweise, ne?
Normalerweise kenne ich das so.
Ja, ist bei mir auch
wir
immer
haben
so
ja, gewesen. Wir machen ja relativ wenig so Sachen. Ne? Klar, wenn man jetzt in Köln, ne, Karneval macht und dann kann man dann jeden Tag 3 Gigs spielen oder
genau.
So. Ja. Da kann man richtig Gas geben.
Aber ein Thema ist ja, oder ehrlich gesagt ist bei mir auch immer so, wenn man jetzt wirklich in dieser Phase ist, oh Mann, was kommt da jetzt dieses Jahr? Ein Thema ist, zurückzublicken und zu sagen, Mann, was bin ich für ein geiler Vogel, was habe ich für viele Gigs dieses Jahr gespielt?
Das hilft nämlich so rein psychologisch ist das ja super.
Zählst du deine Gigs auch? Machst du sowas? Geil, ich hatte 80 Gigs letztes
Jahr.
Ey,
ich habe das jetzt gemacht.
Ja?
Weil ich habe mich hingesetzt und habe mein Notizbuch genommen, weil ich ja jetzt mehr dokumentiere von dem, was ich mache, weil ich genau immer in diese psychologische Falle trete, dass ich mir sage, oh Gott, ich habe doch gar nichts geschafft. Ne? Also ich bin dann immer so, was habe ich denn schon geschafft? Nichts. Aber dann habe ich dann angefangen, das aufzuschreiben. Ich habe mir aufgeschrieben, wie viele YouTube-Videos ich gemacht habe. Ich habe aufgeschrieben, wie viele Gigs. Ich habe aufgeschrieben, sogar so Sachen wie, wie viel Abonnenten habe ich jetzt, habe ich dann Fortschritt gemacht, ja, um einfach für mich selbst einfach mal eine Liste von Zahlen zu haben, wo ich sehe, was habe ich eigentlich alles gemacht. Also ich dokumentiere das mittlerweile täglich, was ich mache.
Krass. Okay.
Und ich habe mein Buch, wo ich alles reinschreibe. Ich dokumentiere auch Sachen wie, das habe ich gut gemacht. Da habe ich zum Beispiel so ein
Vorzeichen vergessen.
Ein Vorzeichen vergessen oder da habe ich mal, oder halt auch mal irgendwie so, da habe ich was gemacht, worauf ich keinen Bock hatte und habe meinen inneren Schweinehund besiegt und habe das gemacht. Mhm. So. Also ich lobe mich so ein bisschen selbst. Das ist so.
Das ist auch, muss man, glaube ich, ganz, wie sagt man, egolos sehen, dass das natürlich auch gut tut. Also ich habe mal, als ich noch eine Booking-Agentur hatte.
Soll ich die mal abnehmen eigentlich?
Du kannst du gerne.
So, ja, du fühlst, eine Heizung
aber
drin.
Ehrlich gesagt, ist ganz geil, weil es so warm ist. Jetzt nämlich saukalt gerade.
Dann lass doch einfach.
Als ich noch meine Booking-Agentur hatte, ich habe ja mal so einige Jahre neben dem Musikmachen auch gebookt. Habe das eine Zeit lang alleine gemacht und dann kam ein Kollege dazu, der Johannes Hoffmann aus Speyer. Herzliche Grüße, falls der das hören sollte. Wir haben längere Zeit keinen Kontakt mehr gehabt. Der Jojo war kein Musiker. Mhm. Der war eher so handwerksmäßig unterwegs. Und der hat dann zusammen mit mir gebookt und Management gemacht und war auf Tour mit uns dabei, wenn wir Merch verkauft haben oder ist gefahren und so weiter. Und der hat dann irgendwann bei mir aufgehört. Also wir haben das quasi zusammen geleitet, dieses Ding. Und ich komme drauf, weil der zu mir gesagt hat, er hält es nicht aus, dass er tagsüber im Büro sitzt und nicht weiß, was er gemacht hat.
Ja.
Wo der Erfolg darin liegt.
Ja.
Und er als handwerklich orientierter Typ, der gerne mit Holz arbeitet und so weiter, hat einfach gesagt, das ist viel krasser, wenn ich ein Dach gedeckt habe oder wenn ich einen Tisch gebaut habe, dann weiß ich, was ich gemacht habe. Und deswegen finde ich das so bei uns oder auch bei vielen Freelancern, die jetzt nicht was handwerklich etwas schaffen, vollkommen legitim, wenn man einfach guckt, wie viel Gigs hatte ich, wie viele Rechnungen habe ich geschrieben. Ich habe jetzt gerade Buchhaltung gemacht für das letzte Quartal schon mal Preview-mäßig oder Review-Preview-mäßig und habe gesehen, krass, ich habe so und so viele Rechnungen geschrieben oder am Ende des Jahres habe ich so und so viel an Einnahmen gehabt. Also, dass man so Zahlen im Kopf hat, das vergleichen kann. Daran geht es mir gar nicht darum, oh, ich bin 5.000 mehr verdient als im Jahr vorher, sondern einfach so das Gefühl, ich habe was gemacht, was habe ich gemacht und neulich habe ich irgendwie in einem Gespräch, ich weiß gar nicht, wo das war, für mich rückblickend auf 2023, das ist geil, das hat nichts mit Zahlen zu tun, aber ich habe irgendwie, ich kann mich an keinen Gig erinnern, den ich nervig fand oder scheiße fand, wo ich weg wollte. Ich habe dieses Jahr irgendwie Dinge gemacht, die sehr unterschiedlich waren. Die Tourgeschichten, die Studiogeschichten, ein paar Event-Gigs, Privat-Gigs, Musical-Kram und es war aber nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, das will ich nicht nochmal machen. Ja. Das ist auch ein geiles Gefühl.
Hast du das beeinflusst, selber ausgewählt auch und Sachen abgesagt, wo du wusstest, das willst du nicht machen?
Sagen wir mal so, ich habe zwei, drei Sachen nicht angenommen, obwohl ich sie hätte annehmen können, terminlicher Art, weil ich gewusst habe, dass an diesen Tagen höchstwahrscheinlich noch andere Sachen reinkommen, zum Beispiel mit Gregor oder mit Bab, so Termine, wo es total blöd wäre, wenn ich da nicht da wäre. Und das war so klar, okay, das ist ein Freitag im Juli, wo wir mit Gregor auf Tour waren, da war noch kein Gregor-Gig im Kalender und da hatte ich irgendeine Anfrage für was Privates, glaube ich, wo es wahrscheinlich sogar mehr Geld gegeben hätte, unterm Strich, aber wo ich einfach dann gesagt habe, das ist ja total blöd, wenn ich dann für einen Gig im Sommer eine Aushilfe zu der Gregor-Tour schicken müsste, weil ich woanders zugesagt habe. Weil ich stehe überhaupt nicht drauf, Dinge zuzusagen und nachher dann anrufen zu müssen, oh übrigens, ich kann nicht, ich würde gerne einen anderen Gig spielen, das mache ich eigentlich nie. Und deswegen sage ich dann manchmal Sachen einfach nicht zu, die, wo ich einfach weiß, da kommt was anderes rein. Den Gig hätte ich angenommen, wenn der im April gewesen wäre oder so.
Ja.
Solche Sachen irgendwie. Aber lass uns doch mal rückblickend gucken, 23. Mhm. Du hast schon gesagt, wir starten immer ins Jahr, was heißt immer, aber wir haben das Glück, dass wir jetzt im 11. Jahr in die Sing-Mein-Song-Phase starten.
Ja.
Das war auch in 2023 so. Ging direkt erste Woche Januar los. Das ist ein gutes Gefühl, dass man direkt was zu tun hat. So, ne?
Ja, das ist, das ist natürlich gerade die dunklen Wintermonate und da ist man ja auch so ein bisschen, wie sagt man, ja, da hängt man ja oft so auch zu Hause rum, ne? Es wird schnell dunkel. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, den ganzen Tag im Kunstlicht zu sitzen.
Ich wollte gerade sagen, ich sitze die ganze Zeit im Keller, weil ich meinen Song. Also wenn du depressiv veranlagt bist, da kannst du dir schön die Lampen aufstellen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, da so durchzuhalten. Ne? Vitamin D-Mangel. Ich habe mal mein Blut checken lassen nach so einer Sing-Mein-Song-Phase.
Wirklich?
Ja, ja.
Wie waren die Alkoholwerte?
Die Alkoholwerte waren nicht belastet, denn ich habe kaum Alkohol getrunken. Ich hatte keine Zeit.
Vor der Afrika, vor der Nachafrika.
Ja, nach Afrika ging es wahrscheinlich nach oben.
Ja.
Aber mein Vitamin D war weg. Ne? Aber das ist ja sowieso im Winter ein bisschen so der Fall. Ne?
Ja, krass. Du bist aber analytisch unterwegs.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen Vollgas gegeben. Ja, lüdisch.
Ja.
Und deswegen habe ich dann gesagt, ey, ich will das jetzt mal wissen. Ne? Was ist da mit meinem, was sagt, ne? Es gibt ja so Leute, die jetzt permanent irgendwie auch so Bodyhack-mäßig ständig gucken. Ne? So schlimm bin ich jetzt nicht. Aber ich wollte das mal wissen, wo habe ich vielleicht einen Mangel, was muss ich machen?
Das ist ja auch noch so ein Thema, dass das natürlich auch dazu kommt. Ich bin da auch nicht ganz frei von, was so Wetter und Jahreszeiten angeht. Natürlich, man hängt zu Hause rum, es ist weniger Sonne im Licht.
Ja.
Und man hat vielleicht tendenziell, wenn man ohnehin schon so ein bisschen Depri drauf ist, dann ist das jetzt, oh scheiße, ich habe alle Rechnungen gezahlt. Jetzt im Januar kommen natürlich die ganzen Jahresbeitragsrechnungen, auch noch Versicherungskram und bla bla bla.
Voll
und dann
Dröhnung,
ist das Konto leer und dann hat man erst ab April wieder ein Gig im Kalender stehen, vielleicht solche Sachen. Ne?
Ja.
Okay, für uns, wir haben das Glück, Sing Meinen Song war 23, dann bei mir war es so, dann hatte ich habe dann Jesus Christ Superstar gespielt in Mannheim.
Nach Sing Meinen Song.
Nach Sing Meinen Song, aber so 3 Wochen danach, so ostermäßig irgendwie natürlich und Osterphase. Da musste ich mich ziemlich krass drauf vorbereiten, weil da so krasse Flötenpassagen sind.
Das war das mit den weißen Klamotten da, die Sache, ne?
Nee, das war die Passion.
Das hast du nämlich auch.
Ja, ich habe auch bei der Passion bei RTL rund um Ostern teilgenommen.
Ja, das haben wir ja während Sing Meinen Song eingespielt, die Sache.
Genau, wir haben die Musik dafür eingespielt und ich habe dann nachträglich, ich war bei euren Recordings nicht dabei, ich habe nachträglich so Flip-Hat, Bassklarinetten, Klarinetten, Flöten, Dudux draufgespielt auf die Songs und das sollte dann eben auch bei dem Live-Dreh stattfinden.
Ja.
Da war so eine Mixed-Band am Start, der Felix Schüler ist der MD und
das war das, wo Thomas Gottschalk moderiert hat.
Genau, das war diese etwas kontrovers aufgenommene Situation. Das war durchaus ein spannendes Experiment.
Ja.
Muss ich kurz mal husten. Und jetzt wird das dann, hat letztes Jahr nicht stattgefunden. Ich glaube, dieses Jahr findet es wieder, oder jetzt im Januar, wenn wir es in Ausstrahlung, findet wieder dann nächstes Jahr statt, glaube ich, wenn ich das weiß.
Ja.
Wenn ich das richtig verstehe.
Und Jesus Christ Superstar war dann, ist ein Musical, ne?
Das ist ein Musical, genau. Ja. Da habe ich Klarinette, Saxophone, Flöte, so Zeugs gespielt. Aber relativ, wenn man es noch nicht gespielt hat, für einen nicht ausgebildeten Flötisten ist es super krass schwer zu spielen. Trotzdem sind aber auch krasse Saxophon-Soli drin. Also du musst irgendwie ziemlich, wenn du das eine besser als das andere kannst, musst du mit dem anderen ziemlich viel nacharbeiten.
Aber mit deinem Multi-Instrumentalismus bist du da ja relativ gut aufgestellt.
Ja, aber trotzdem war das so ein Ding, hatten wir ja bei der letzten Folge genau, dass man da sich krass drauf vorbereiten muss. Das war jetzt,
krass, okay.
Ich habe das auch gesagt den Leuten, ich kann das nur machen, wenn ich da vor 2 Wochen frei habe. Die Zeit hatte ich nach Sing Meinen Song, habe ich dann Flöte geübt. Und dann, wie war es bei dir, was hast du gemacht?
Ja, ich bin direkt nach Sing Meinen Song direkt nach Thailand geflogen. Mit meiner Frau.
Der feine Herr. Die feinen Herrschaftinnen.
Die feinen Herrschaften, ja, weil wir so gerne reisen, auch mal zwischendurch. Und wir sind immer in Afrika reisen gewesen und wir haben dann halt den Schwung genutzt und die freien Monate, also die Monate zum Beispiel, der März ist ja bei mir auch komplett
wieder verreist.
Ja, sagen wir mal so, also in Thailand kann man ja relativ günstig leben. Da ist jetzt nicht so, ne, also nicht so krass, weil da die Unterkünfte jetzt nicht so teuer sind, wie jetzt zum Beispiel irgendwo in Europa.
Ja.
Südafrika war auch immer relativ okay, da können wir ein bisschen uns entspannen diesbezüglich. Aber wir haben auch nicht teuer gelebt, wir hatten keine Luxushotels. Aber das Coole, ne, was eigentlich musikalisch jetzt, um den Bogen zu schaffen, interessant war in Thailand.
Hast du am Ende Musik gemacht in Thailand?
Ich habe mir meine Gitarre mitgenommen und das wollte ich auch machen, weil nach einem Monat, wir waren einen Monat in Thailand, dann fangen meine Finger an so schwach zu werden. Muskulatur geht zurück und die Fingerspitzen werden
weich. Haut geht weg.
Ey, das ist das Schlimmste, wenn du dann nach 3 Wochen zurückkommst und du spielst Gitarre, das tut so weh.
Ja. Das ist wie mal Saxophon nach 3 Wochen nicht
Ansatz spielen. Und so, ne? Ja. Genau, und das war bei mir so, das wollte ich vermeiden, und das, weil ich danach auch wieder Gigs hatte. Deswegen habe ich die mitgenommen und habe dann am Strand gelegen in Thailand, und wir lagen da so, und dann haben wir so gehört, so, hey, wo kommt diese coole Musik her? So Oldschool Soul-Mucke und so. Und wir so, krass, das ist diese Hütte da vorne auf dem Felsen, komm, ich geh mal hin. Das war wie im Film, dann sind wir da hin.
Da war das eine Orgie mit ganz vielen...
Nee, keine Orgie, das war ein Typ.
Ariel, Meerjungfrauartigen.
Nee, sowas gibt's ja nicht. Das war ein Typ, so ein Thai, der hieß Mai, und der lag in seiner Hängematte tagsüber und hat einfach Musik laufen lassen, die coolste Musik.
Ach so.
Und wir kamen dann dahin, hat da so ein kleines Feuerchen angehabt, ging so Richtung Dämmerung. Und dann habe ich gemeint, so, hey, coole Musik, und was ist denn das hier? Und er so, ja, nehmt euch ein Bier, ihr könnt euch hinsetzen. Und dann saßen wir am Feuer, und mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass das ein Musiker ist, der hat auch einen Marshall-Verstärker da stehen gehabt und so Zeug. Und es gab eine kleine Bühne auf seinem selbst aufgebauten Garten auf diesem Felsen. Ne? Mhm. Das war von einem Fischer das Haus, ein ehemaliges. Und dann hat er gemeint, so, ja, ich mache hier Musik und mache hier öfter mal Konzerte. Und dann habe ich gemeint, ja, ich kann meine Gitarre heute Abend mal mitbringen, da können wir eine Session machen. Ist auch passiert, wir haben abends dann mit etlichen Leuten da gesessen und gespielt. Und dann hat er gesagt, hey, hast du Bock, wir machen hier ein Konzert und ich spiele ein paar Songs, du spielst ein paar Songs, ich habe hier eine Bühne, wir hängen ein Plakat raus, die Leute sollen kommen. Und dann so einen Tag später war sein ganzer Garten voll mit Leuten, Bühne, PA, hat eine kleine PA da gehabt.
Fett.
Und wir haben einen richtigen Gig gespielt zusammen da, ne? Und das ist dann so 3 oder 4 Mal passiert bei ihm, wo ich dann da einen Auftritt hatte sozusagen. Und ich habe immer umsonst Getränke bekommen. Er wollte mir sogar Geld geben und so, ne? So ein bisschen teilen. Und dann habe ich gemeint, so, nee, vergiss es, ne? Ich bin zum Urlaub hier, und nimm die Kohle für deinen Laden, kannst du da nutzen, und gib mir ein Bier und so.
Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Thailand Gigs bekommt, könnt ihr dem Markus schreiben.
Ja, auf Koh Chang zumindest. Ne? Die Insel hieß Koh Chang.
How to get famous on Koh Chang @markusvollmer.net.
Ja, ich war zumindest 4 Wochen so ein bisschen famous da. Da kamen auch immer Leute, und dann bin ich wieder heimgeflogen.
Ist Koh Chang die Elefanteninsel?
Ja, Koh Chang heißt Elefant, Chang.
Ja.
Und ich habe da zwar keinen Elefanten gesehen, ich habe nur Affen gesehen da. Aber die heißt so aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstanden habe. Vielleicht weil die Form, keine Ahnung, ich müsste nochmal
nach. Okay, egal. Ihr warst in Thailand, und danach haben wir direkt Meile gemacht, ne?
Genau, danach Thailand, da sind wir direkt auf Tour gegangen. Ich habe noch bei Thoman eine kleine Session gespielt.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Vielleicht möchtest du mal erzählen, was hast du da gemacht?
Die kann ich noch reinschieben. Ich bin,
mir sehr, sehr gut. Im Vorfeld, jetzt müsst ihr alle zuhören. Das ist herrlich.
Das war sehr schön, und das unterschreibt oder das unterstreicht auch die Coolness von Hans Thoman.
Nichts vorwegnehmen.
Ja, nichts vorwegnehmen. Ich bin dahin für Martin Guitars und habe da so eine Art Auftritt gemacht mit meinen Martin Gitarren, habe die vorgeführt und habe ein paar Songs von mir gespielt. Und dann nach meinem Auftritt unten an der Cafeteria in der Sonne, es kam so ein Typ vorbei, und der hat ein weißes T-Shirt gehabt oder ein weißes Hemd so und hat gemeint so, hey, wenn du mal was brauchst, kannst du mich gerne anrufen und so. Ich hab da so, ne? Kannst du da mal vorbeikommen, oder ich kann dir mal hier, ne, ein paar Sachen zeigen. Und ich so, ja, cool. Und was machst du hier so? Er so, ja, ich bin hier Mädchen für alles. Und ich so, ah ja, cool. Und er hatte mir dann in seinem Handy ein paar Gitarren gezeigt, ob ich da Interesse habe und so, ne? Relativ hochwertige Gitarren, die es da noch gab, irgendwie in seinem. Auf so einer Webseite. Und ich habe dann erst nicht erkannt, worum es überhaupt geht, weil die Sonne war sehr grell und ich habe nicht so wirklich gesehen, worum es geht. Und dann habe ich gemeint so, ja, wer bist du, was machst du hier? Und dann hat er mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt, während er so weitergescrollt hat, ohne mich anzugucken, und habe dann die Visitenkarte so im grellen Sonnenschein versucht zu lesen. Da stand dann CEO Thoman, Hans Thoman. Und da war das der Chef von Thoman. Und ich so, wusste erstmal nicht, wie ich reagieren soll, weil ich auch nicht so genau wusste, ne, so was das bedeutet. Und dann habe ich gemeint, jetzt ist er dann auch schon lange dabei. Ne? So, irgendwie so einen bescheuerten Spruch gesagt, um irgendwie so langsam so zu verstehen, mit wem ich zu tun habe. Und dann hat er gemeint so, ja, ich bin schon lange dabei. Und dann hat er so weiter gescrollt.
Unfassbar.
Und dann habe ich dann gemeint so, ja, cool, freut mich und so, ne? Und Und dann ist er einfach total, hat sich nichts anmerken lassen, dass ich die komplette Nullpeilung hatte und hat einfach gesagt, ja, nee, und so, melde dich ruhig bei mir und so, ne, und cool und alles klar. Und ging dann wieder mit seiner Gruppe, hat sein Mikrofon klar gemacht, ne, er führt ja dann immer Leute durch den ganzen Laden.
Ach so, ja, das war so ein Tag der offenen Tür, oder wie
war das? Nee, das hieß Acoustic Day, das machen okay. Wir einmal im Jahr, wo die so ein spezielles Akustik-Special machen. Ne?
Aber jetzt mal, dass du den Typen nicht erkannt hast, okay, vielleicht kennt man ja nicht, wie er aussieht, aber dass er sich dann die Visitenkarte zieht, das ist schon sehr lustig.
Das war sehr cool.
Aber ich bin ja selber sowohl Kunde bei Thomann als auch, ich beliefere Thomann ja auch mit meinen Querflöten-Dingen, mit dem Flipped.
Genau.
Hab mit denen auch Kontakt. Und ich muss sagen, ich habe zwar den Hans Thomann persönlich auch noch nicht kennengelernt, aber man muss sagen, der Fisch stinkt vom Kopf. Mein Eindruck ist, dass die ein extrem geiles Arbeitsklima haben.
Extrem gut.
Denn alle Leute, mit denen ich da Kontakt habe, sind super nett. Ich habe eine extrem nette Business-Beziehung und auch als Kunde habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Und ich glaube, der Hans Thomann, der ist einfach ein total netter Typ, der von oben herab so sich drum über Jahrzehnte mittlerweile das Ding aufgebaut hat.
Also der Fisch riecht sozusagen eigentlich ganz gut vom Kopf.
Ja.
Denn man muss ja sagen, so, es ist ein Riesenkonzern und ich habe auch seine Mitarbeiter kennengelernt. Mit einem war ich dann essen und so. Mhm. Das sind ganz nette Typen und Ladies, die da arbeiten. Und ich hatte mit einem zu tun, der da, glaube ich, die Gitarrenabteilung macht. Leider habe ich seinen Namen vergessen, aber das war ganz, ganz nett. Die haben sich total gut um mich gekümmert, haben mir die Anlage aufgebaut. Und man hat wirklich, ich war wirklich so in diesem Leben von den Verkäufern so ein bisschen mit drin. Und man muss sagen, das war wirklich super herzlich alles.
Ja.
Und ich glaube, genau das ist der Grund. Der Hans ist, glaube ich, ein sehr kommunikativer Typ, der gern einfach seine Leute um sich hat und mit denen kommuniziert und mit denen irgendwie eine gute Zeit verbringen will. Das ist so mein Eindruck von der Sache.
Vielleicht laden wir den mal ein zu unserem Podcast.
Den laden wir mal ein, ja. Ich glaube, das würde er sogar machen. Vielleicht müssen wir hinfahren. Aber das können wir mal versuchen, ob er da Bock hat. Das war sehr cool, aber das war...
Das da war ein Tag in deinem 23er Jahr und trotzdem kannst du dich sehr gut daran erinnern.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es war ein wirklich wunderschöner Tag. Ja.
Genau, und danach war dann wahrscheinlich Mai, Juni, wir haben eine Woche geprobt für die Sommertour und dann ging unsere Sommertour gemeinsam wieder los mit Gregor, so den ganzen Sommer über verteilt.
Ja, die war so ein bisschen zerstückelt, ne? So ein bisschen, die ist so langsam angelaufen, mit nur einem Gig erstmal.
Genau, und dann waren zwei Wochen frei, da war ich mal kurz im Urlaub und sind dann Wohnmobilurlaub gestoppt und dann kurz mal in Innsbruck ein Gig gespielt. Wir hatten dann so einen später dazugekommen. Das ist auch so ein Thema.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wir hatten Anfang des Jahres, ersten zwei Monate ergibt sich häufig so das Sommerbooking bei uns mit Gregor Meile. Und dann sah es so aus, geil, da sind irgendwie 2,5 Wochen frei und ich hatte da keine anderen Termine. Zack, eingelocht, Van-Urlaub machen.
Ja.
Und ich glaube, wir hatten irgendwie geplant, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren wollten, wir wollten irgendwie in den Süden fahren. Ne?
Mhm.
Und dann kommt halt irgendwie noch ein Gig in Innsbruck rein.
Ja.
So, was machst du jetzt irgendwie? Und ich glaube auch, naja, das Thema war, wie ich eben schon sagte, auch ich hatte für diesen Sommer eigentlich, weil ich alle anderen Termine spielen konnte, keinen Sub eingeplant. Und jetzt dann bei mir mit Gitarre spielen und Flöten, Saxophone, dann jetzt für einen Gig einen Sub anrufen, der dann auch noch in Innsbruck spielt mit super weiter Anreise, ohne Vorbereitung, nervig. Dann haben wir entschieden, hey, wir fahren nicht in Süden in Urlaub, sondern wir machen Erzgebirge und Österreich und damit das irgendwie auf dem Weg liegt und haben dann noch den Christoph Moschberger besucht, der in Österreich wohnt und also so umgeplant. Man hat so ein bisschen seinen Urlaub dann an den Gigs orientiert. Weil der Gig so spät reinkam. Das war irgendwie so eine Nummer, die irgendwie erst drei Monate vorher sich ergeben hat.
Und dann ist es ja auch so, dass wir nicht den Kalender so mega voll haben gerade, sondern da ist es ja auch so, dass man dann das einen Gig schon viel ausmacht, wenn man den absagen würde oder so, ne?
Genau.
Für alle.
Dann war Sommertour. Da haben wir zwischendrin 1000 andere Sachen gemacht. Ich habe noch Christina Stürmer Unplugged in Wien gemacht.
MTV Unplugged.
MTV Unplugged, genau. Ganz cool. Die Christina ist ja allen Leuten ein Begriff, aber die war einige Zeit jetzt aus familiären Gründen, aus positiven familiären Gründen, nämlich der Mutterschaft und der Family war sie raus und ist jetzt wieder back und hat ziemlich geilen Aufschlag gemacht, nämlich als erste deutschsprachige Frau ein MTV Unplugged zu machen.
Ach, wirklich?
Das ist ganz schön krass. Das wusste ich gar nicht, dass es tatsächlich so ist, wenn man das mal überlegt. Gibt dadurch durchaus einige andere weibliche Künstlerinnen, deutschsprachig, die das hätten tun können schon.
Bitte?
Gab's aber offenbar noch nicht. Und die Christina ist da zurückgekommen und hat ein super cooles Line-up, cooles Set zusammengestellt. Natürlich mit vielen bekannten Songs von ihr. Für Österreich ist es natürlich noch mal krasser, weil sie ja dort super bekannt ist. Aber eben auch in Deutschland. Und wir haben das in Wien produziert, im Volkshaus. Total schön. Wunderbar. Super geile Arrangements. Und der Tobias Kuhn hat MD gemacht. Geiler Singer, Songwriter und Produzent. Der mit ganz vielen Menschen schon gearbeitet hat und der mit dem habe ich so die Bläser-Arrangements erarbeitet, beziehungsweise ich habe die geschrieben und wir haben sie gemeinsam abgenickt sozusagen und der Johannes war dabei an der Posaune und der Benny Trompete und wir sind dann zweimal nach Österreich gejettet, haben geprobt und das Ding recorded. Das war cool, das war eine schöne...
Warst du insgesamt, also mit Proben und Aufnahmetag oder Aufzeichnungstag da oder hast du unterbrochen?
Nee, wir sind zweimal hin. Wir haben geprobt, glaube ich, ein, zwei Tage. Und ich hatte aber davor schon so zwei Wochen, wo ich die Dinger geschrieben habe und immer per FaceTime, Telefon hin und her, wie klingt's, MIDI-Files hin und her geschickt, so ein bisschen geht so. Das hätte, ist halt manchmal so, wenn man unterwegs ist, schickt man sich halt so Files hin und her. Ja. Da muss man sich dann auch gegenseitig ein bisschen vertrauen. Wie viel Erfahrung habe ich und der Meinung bin, dass das irgendwie schon geil wird für die Nummer und auf der anderen Seite als Produzent, nee, da bist du zu verspielt, mach mal unisono, so ungefähr. So dieses Geben und Nehmen und umarrangieren und dann haben wir eine Probe gehabt und bei der Probe war dann schon klar, da passen 90%, sind cool und da müssen wir nochmal rumdoktern. Dann sind wir zurück, hatten irgendwie ein paar Gigs mit Gregor, das war, wo wir in München gespielt haben, die eine Nummer.
Ja.
Da sind wir von Wien nach München gefahren und dann sind wir wieder hingeflogen, haben nochmal dann geprobt und dann Soundcheck im Theater selbst und Kameraproben und da auch nochmal Feintuning musikalisch gemacht. Und das, also wir sind zweimal hin.
München war diese Aktion, da erinnere ich mich auch, du hast dich ja dieses Jahr aktiv gegen die Deutsche Bahn entschieden. Das ist nämlich auch so ein interessantes Thema, weil es einfach überhaupt nicht geklappt hat bei uns. Ne? Wir sind ja oft mit Bahnen unterwegs.
Super nervig. Wir wollten nur von Wien nach München. Haben wir ja, glaube ich, schon mal auch an anderer Stelle drüber gesprochen. Ja. Ich will das Thema gar nicht so weiter vertiefen mit der Deutschen Bahn.
Tut weh, ja.
Ja, auch weil es jetzt hier immer wieder aufkommt. Genau, das war so eine Nummer, die war ein bisschen nervig, weil wir dachten, es wäre schön, wenn wir doch auch von Wien nach München, geht doch schnell, hätten wir uns einen Mietwagen genommen. Aber wir waren trotzdem pünktlich beim Gig und haben in München gespielt. Das war alles okay, hat geklappt. Dann war bei mir tausend andere Kleinigkeiten hier und da, Musical da, Privatgigs da.
Ja.
Und dann war Urlaub. Frankreich-Urlaub.
In welchem Monat sind wir jetzt?
Ich bin im Kopf jetzt schon so September, Oktober. Da ist bei dir dann schon Your Songs gewesen.
Denn genau, da war bei mir eine richtig schöne Aktion mit Your Songs. Genau, das läuft doch im Fernsehen, nicht im Fernsehen, in der ARD-Mediathek kann man es abrufen. Das habe ich zusammen mit dem Jörg Weißelberg an der Gitarre und dem Jakob
Nebel.
Genau, wir haben zusammen da die Dreier-Gitarrenfront gebildet. Das war ziemlich cool, so Lynyrd Skynyrd-mäßig. Drei Gitarren.
Das klang mega, ich habe es jetzt gesehen.
Ja, danke.
Klang mega.
Ich habe auch wirklich, also ich habe jetzt übrigens, das wollte ich auch noch erwähnen, Jakob Nebel hat einen tollen Podcast, der heißt Auf 11, ein toller Gitarren-Podcast.
Da geht es ausschließlich um Pedalboards, um Effektgeräte.
Sehr nerdy, Gitarren. Aber richtig lustig und richtig cool, ja. Also ich habe... ich höre den selbst oft, den Podcast.
Ja, ich habe auch mehrfach jetzt schon reingehört.
Genau, das ist so richtig Gitarren-Nerd-Zeug und so richtig lustige Dudes. Die haben mich eingeladen, da ein Interview zu geben. Das habe ich auch da zwischendrin gemacht. Und da haben wir auch ein bisschen über Your Songs geredet, so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall war das der Jakob, der Gitarrist auch. Und wir haben da bei Your Songs auf der Bühne gestanden. Und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo Jörg Weißelberg und Jakob links und rechts neben mir standen. Beide haben Akustikstrumming gespielt und ich hatte die beiden Gitarren so auch gepannt auf meinem Kopfhörer. So die beiden Gitarren und ich mit meiner Gitarre in der Mitte sozusagen. Und es war wirklich so krass, ich stehe hier im Gitarrenhimmel so, ne? Weil es war wirklich so.
Da ist ja
so
richtig einer abgegangen.
Wie geil. In der Studioproduktion war das wirklich so fetteste Gitarren. Und da haben wir uns so köstlich drüber amüsiert, wie wir uns da die Gitarrenspuren da drauf geben. Das war ziemlich cool. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten eine richtig schöne Show mit Take That, mit Ronan Keating. und Anastasia, internationale Stars.
Zoe Wes.
Die da kamen. Ja, Zoe Wes ist auch ein internationaler Star, muss man auch sagen.
Absolut.
Die hat nämlich weltweit mittlerweile da ihre Fühler ausgestreckt. Das ist wirklich beachtlich. Und dann hatten wir Adel Tawil, Vincent Weiss und wen hatten wir noch?
Gregor Mahle, Janet
Biedermann. Gregor Mahle und Janet haben sowieso gesungen. Dann die österreichische Band Wanda hat live gespielt. Ja. Wirklich auch mega
geiler Gig. Die sind geil, die sind unglaublich dreckig.
Unfassbar, ne? Coole Band. Ja. Ja. Also, und ich durfte live dabei sein. Das war so richtig cool. Das mitzuerleben, vor allem mitzuerleben, wie Take That uns da abgefeiert hat. Die hatten so richtig Bock auf uns. Da kam ja wirklich der Produzent von Take That mit und hat da genau gecheckt, wie wir spielen und ob alles cool ist, und der fand uns richtig gut.
Die hätten die Option gehabt, dass sie ohne euch spielen.
Ja klar, es hieß dann so, okay, wir checken erstmal die Band und wir spielen vielleicht Playback, aber wenn die Band cool ist, dann machen wir das so.
Ja.
Die haben vorher schon gesagt, wahrscheinlich wird sie Band, aber die wollten halt sicher gehen. Ne?
Verstehe
ich
auch bei
so einer Produktion.
Super verständlich.
Und wir waren halt so Gitarren auf dem Prüfstand so, und ich war wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verkack's nicht. Ich bin wirklich so, voll. Und dann hat er wirklich so auch immer vor uns gestanden, hat geguckt und hat dann gemeint, bei der Nummer soll ich ein bisschen mehr reinhauen. Ne? Bisschen,
ja.
Ich bin ja immer so ein bisschen so ein Schöngeist auf der Akustikgitarre. Ne? Das muss immer so ein bisschen, also bloß nicht zu arg reinhauen, sonst klingt die nicht.
Mhm.
Und der war halt wirklich so, nee, mach, gib Gas und so. Und ich habe dann auch wirklich so mega selbstbewusst dann da die eine Nummer angehen müssen. Und es war für mich auch wirklich so krass, so hätte ich die nicht gespielt. Aber am Ende war es dann auch wirklich cool. Ne? Das war wirklich ein interessantes, eine interessante Kommunikation, und er hat uns dann auch voll abgefeiert. Aber die ersten paar Minuten habe ich wirklich so da gestanden und gedacht, oh Gott, er wird mich töten. So, ne? Also ich habe mir wirklich so voll so alles...
Ja, ist doch geil. Das war cool, dass man... Weil man muss ja echt sagen, im deutschen Fernsehen, es gibt ja nicht so viele Live-Acts. Ne?
Ja.
Also es gibt den Lilo mit seiner Band, die
Voice-Band, ja.
Voice-Band macht, das ist natürlich eine mega geile Band. Es gibt unsere Sing Mein Song-Band, es gibt die Heavy Tones.
Ja.
Auch herzliche Grüße, da durfte ich dieses Jahr auch ein paar Mal dabei sein, für den Thorsten einspringen. Auch eine mega geile Band natürlich, wahnsinnig gut. Und einige andere Bands natürlich, also tatsächlich die Sprengstoffband, die so ein bisschen auch die...
Böhmermann-Band.
Böhmermann, auch spezieller Sound.
Ja.
Aber trotzdem, es gibt nicht so viel, wenn man jetzt denkt, amerikanisches Fernsehen, was wir immer so angucken, da ist so klar, bam, Level, gehe ich hin, funktioniert. Ne?
Ja, ja.
Aber ich kann durchaus verstehen, dass jetzt ein Act aus England kommt und sagt, wir gehen nach Deutschland, kennen sowieso nicht das deutsche Fernsehen so in- und auswendig. Und ja, da stehen irgendwelche Typen, spielen Gitarre. Und dann aber, die Band ist natürlich mega geil bei Your Songs auch. Also das macht die schon mega fett. Insofern cool, dass sie das auch checken und dass ihr dann an den Start kommt irgendwie.
Ja, die waren alle cool. Und die haben auch die vorige Show von letztem Jahr, glaube ich, dann wahrscheinlich auch mal geguckt oder so und waren dann erstmal so, ja, cool, aber da kann man natürlich immer viel drehen, ne, mit Postproduktion, aber das war alles live und was wir diesmal gemacht haben, das war wirklich alles, wir durften jeden Künstler begleiten, außer Wanda hat natürlich selber gespielt, die ist ja eine autarke Band, und wir haben da wirklich zu jedem Künstler, also Anastasia kam auch in unseren Proberaum, hat jedem die Hand gegeben, hat Hallo gesagt, so, die war halt super sweet, und Ronan Keating auch, und also die gesamte Stimmung war einfach wirklich toll. Wir haben richtig Spaß gehabt, auch wenn es sehr anstrengend war. Wir haben wirklich viel geprobt. Wir hatten wirklich auch wir sind wirklich in die Feinheiten gegangen. Wirklich,
auch bei dem Thema, da habt ihr erzählt, das fand ich jetzt auch so lustig, oder nicht lustig, sondern eigentlich alarmierend wie immer. Auch zum Thema Pro Musik, Arbeitsbedingungen und so weiter. Ihr habt erzählt, dass ihr da irgendwie am Start wart und am Proben wart, und dann irgendwann war so klar, das ist der Zeitplan. Und es gibt gar keine Probepause für die Band.
Ja.
Es gab nichts eingeplant auf dem Schedule.
Das war an dem Aufzeichnungstag, der ziemlich lang ist. Ne? Und dann gehen wir jeden Künstler durch und dann war plötzlich so, ja, jetzt kommt der Nächste. Und wir so, Leute, wir müssen mal was essen. Also die haben das einfach vergessen. Ne? Wir konnten das gut kommunizieren und haben dann eine Lücke gefunden.
Ich war ja gar nicht dabei, ich will gar nicht brechen, aber so vom Mindset, das ist ja auch häufig so, das kennen wir von vielen anderen,
das kennen viele,
Baustellen. Bei so Produktionen, wo Fernsehen, Recording mit dabei ist, es ist immer klar, die Kameramänner haben ihre Uhrzeiten, die sind so und so, und dann fällt der Hammer, weil die haben eine Gewerkschaft. Und in unserem Fall ist es halt so, wir sind um 10 Uhr da und gehen um 3 Uhr nachts von der Bühne, und Irgendwo muss man sich dazwischen mal
eine Stunde rein. Ist bei den Technikern fast noch schlimmer. Ne? Die, Misch- ja, ja, die Leute, genau, die am Mischpult genau. stehen, ist fast genau. noch schlimmer.
Die sieht man ja noch gar nicht,
sieht man nämlich
weil,
nicht
die, so. Weil die nie da sind. Also genau. in den Augen der...
Und da vergisst man die auch gerne mal. Ne?
Genau.
Und
ja, ja, genau.
Das ist manchmal schwierig. Ich glaube, ja, da hoffe ich auch, dass da noch ein bisschen mehr das Mindset entsteht. Okay, wir haben zwar keine Gewerkschaft und wir haben keine
Schichtzeiten. Doch, wir haben sie, Pro Musik.
Das ist das Geile, genau, dass sie jetzt da ist und dass man da ein bisschen Ordnung vielleicht schaffen kann in der Beziehung. Und
wir machen demnächst mal eine Folge über Pro-Musik, haben wir schon gesagt, dann
auf jeden
weil das
Fall.
Immer mal wieder gefallen
da ist. Da nehmen wir auch Leute mit dazu, genau. die nochmal mehr mit dir zusammen da auch den Laden
genau.
schmeißen.
Genau.
Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, gerade auch jetzt, ich habe jetzt gerade ein Video gemacht über die Petition, was Spotify betrifft.
Ja, saufett.
Weil ihr
wir sind jetzt übrigens, ich weiß nicht, ob dein Video, ist schon raus?
Das ist raus.
Wir sind jetzt tatsächlich mit der Petition gegen diese Spotify-Änderung über 50.000 Unterschriften gelandet.
Ist das so eine Grenze, die wichtig ist?
Ja, mit der Grenze bei 50.000 kannst du mit einer Petition an den Bundestag gehen.
Das geht
und
dann
sagen, auch. Wir haben jetzt hier so und so viel gesammelt und das ist eben genau diese magische Grenze.
Okay.
Und die müssen sich dann zumindest mal damit beschäftigen und wir werden jetzt mit dieser Zahl auch das zum Anlass nehmen und jetzt konkret uns an Spotify wenden.
Mhm.
Und auch an den BVMI, also der Bundesverband Musikindustrie, die eben mit den großen Labels oder für die großen Labels kommunizieren und da sind, dass man da jetzt mal ins Gespräch kommt, weil von weder von Spotify noch von BVMI gab es eine Reaktion bisher auf diesen Aufruf.
Ja. Aber da machen wir eh nochmal, wir machen sowieso nochmal eine Show speziell über die Entwicklung, ja. was Streaming angeht, weil wir beide ja sehr kritisch da gegenüberstehen, dieser Sache. Und da würde man auch nochmal ein paar Zahlen nennen.
Genau.
Da bereiten wir uns drauf vor.
Das aber wir driften vollkommen ab.
Aber hier, Pro-Musik, wir hatten ja, das haben wir ja vergessen, wir haben auf der ProLight & Sound gespielt.
Richtig, die ProLight & Sound ist ja eine Messe in Frankfurt, auf der Frankfurter Messe, die es schon seit Ewigkeiten gibt, wo es eigentlich um Licht und Ton geht und auch um Computermusikinhalte und solche Themen. Und die Musikmesse selbst gibt es ja nicht mehr.
Ja.
Und die Musikmesse und die ProLight & Sound werden aber von einem Team organisiert in Frankfurt. Und die waren auf uns zugekommen und hatten gesagt, sie würden gerne wieder ein bisschen mehr Live-Musik und ein bisschen mehr auch Sichtweisen von MusikerInnen auf dieser Messe sehen. Also sie wollen, dass die ProLight & Sound, wenn ich das richtig verstehe, sich so ein bisschen auch wieder in Richtung Musikmesse weiterentwickelt. Und die waren auf ProMusik zugekommen und hatten uns gefragt, ob wir da einen Stand machen, um A, uns selbst zu präsentieren und B, Inhalte zu liefern in Form von Keynotes, von Diskussionsrunden, Panel-Talks und aber eben auch Live-Musik. Und da habe ich das musikalische Booking dafür gemacht. Wir waren an den 4 Tagen mit, glaube ich, 15 Acts am Start und da warst du dabei.
Ja.
Du warst mit Marvin Scondo.
Marvin Scondo, wir hatten draußen die große Bühne morgens und dann später noch auf der kleinen Bühne zu zweit gespielt. Wir haben beide gesungen, Gitarre gespielt und ein paar Songs gespielt, ja.
Und dann noch 13, 14 weitere Acts total durchmischt. Da habe ich natürlich viel Mühe gegeben, dass es viele Genres abbildet und natürlich Männlein, Weiblein am Start sind, junge Acts, ältere Acts. Und es war eine sehr stimmige, coole Nummer. Riesenaufwand für Pro-Musik, weil wir da echt monatelang organisiert haben. Da gab es ein schönes Team, der Ben Forrester und die Eva Forrester, die haben super krass mitgeholfen. Beides Pro-Musik-Mitglieder. Ben, geiler Gitarrist. Eva macht so Booking für seine Projekte. Die haben eine Firma zusammen. Und die Ella Rowe hat super viel mitgeholfen. Ich habe eben das musikalische Booking gemacht. Das war super krasser Aufwand für was wir da, das erste Mal, dass wir so ein Riesending gemacht haben.
Ja. Auf jeden Fall.
Genau, das war noch davor, das war im Frühjahr.
Ja, stimmt.
Jetzt sind wir wieder im Oktober, ich hatte Urlaub, du hast die Songs gemacht. Bei mir auch so ein Ding, was jetzt wieder so Gig-Fragen angeht, nehme ich den Gig an, nehme ich den Gig nicht an. Ich kann mich erinnern, dann war tatsächlich der Oktober der einzige geile Zeitraum, wo wir dann mal wirklich längere Zeit frei hatten, weil das ja schon Anfang des Sommers leicht schief gegangen war.
Ja.
Wir wollten unbedingt noch irgendwo hinfahren, nicht für eine Woche, sondern einfach wirklich mal 2-3 Wochen raus sein. Und dann habe ich das geplant und dann kam der Gregor und sagte, hey, er hat eine Single draus und er würde gerne ein paar TV-Termine machen, ob ich da mitkommen kann, weil ich da Klarinette spiele auf der Single.
Ja.
Irgendwie. Und das wären dann, glaube ich, 2 oder 3 TV-Termine gewesen, teilweise sogar live.
Mhm.
da ging es jetzt auch gar nicht um die Kohle bei mir. Ich weiß auch gar nicht, wie viel dann da rumgekommen wäre. Das ist ja immer bei Fernsehterminen so. Mhm. Meistens zahlt der Sender kein Geld. Das heißt, das Geld für die Musiker kommt dann von der Plattenfirma. Bei Gregor ist es so, Gregor ist seine eigene Plattenfirma. Das heißt, da muss man halt dann gucken, dass es irgendwie passt. Gregor ist eh total fair, was das alles angeht. Aber mir ging es da gar nicht ums Geld. Ich habe mich dagegen entschieden, weil es mir meinen Urlaub total zerrissen hätte.
Ja.
Und dann hat der Gregor das anders gelöst mit Geige und bei dem Your Songs-Ding wurde die Klarinette, glaube ich, zugespielt oder so irgendwie.
Okay.
Welches richtig habe ich.
Wir hatten ja ein Orchester dabei und die Klarinette, ja, die wurde zugespielt.
Die habe ich gespielt, ich habe das gehört. Das, was man im Fernsehen gehört hat, war meine Klarinette.
Aber es war jemand im Bild vom Orchester.
Das so. Ich habe mich schon sehr gewundert, boah, ich wollte jetzt nicht sagen, die spielt gut, aber ich habe gedacht, boah, das hätte ich genauso gespielt. Und dann habe ich es mir nochmal angehört und habe gemerkt, Moment, das klingt nach meinem Raum. Und
zum Glück war es so.
Mein Mikro und meine Klarinette.
Stell dir mal vor, du hättest jetzt gesagt, oh, das klingt aber jetzt. So.
Ja, genau.
Nee, oh, ja, gespielt.
Genau. Also deswegen, das war für mich dann die Phase. Und dann begann nämlich auch schon unsere Wintertour, wo wir dann wieder die Unplugged-Rutsche gemacht haben.
Ja.
Von der wir ja viel berichtet haben hier auch im Podcast.
Richtig, da waren wir ja live,
überall,
live on Tour.
Unter der Erde, über der Erde.
Unter der Erde, genau, im Bus, im Backstage, genau. Überall.
Rückblickend muss ich sagen, ich fand die Wintertour mega gut. Ich fand das sowohl, was die so all in all drumherum, als auch das Musikalische fand ich diesmal total stimmig, dass so dieser Unplugged-Gedanke sich sehr davon unterscheidet hat, was im Sommer so passiert bei Gregor. Also die es hat total Sinn gemacht, was wir da gemacht haben.
Das hat es auf jeden Fall. Ich meine, Wintertour ist immer anstrengender. Ne? Man merkt so, es geht richtig an die Substanz. Ne?
Ja.
Man wird dann auch vielleicht mal ein bisschen krank und so. Es kommen so viele Sachen zusammen, kein Licht mehr. Man ist in Backstage-Räumen meist so ein bisschen zusammengeknautscht, weil man nicht raus kann. Ne? Im Sommer ist alles so ein bisschen offener. Ja. Also da haben wir uns erst wieder dran gewöhnen müssen, an diese Kellersituation. So, ne?
Ja, ja.
Und auch so körperlich habe ich auch gemerkt, so, oh krass, im Tourbus immer gebückt laufen. Shit, mein Rücken. Ich habe da so richtig gucken müssen, dass ich fit bleibe, so diesmal.
Ja.
So, ne? Also ich habe, das war das Einzige, wo ich sage, okay, Wintertour wird nicht leichter. So, ne?
Aber hat geklappt. Also ich glaube, krankheitsmäßig, Gregor war permanent krank, muss man sagen. Also so erkältet.
Ja.
Das ging bei ihm nicht weg, aber er hat es trotzdem hingekriegt, jeden Gig zu spielen und alles durchzuziehen.
Ja.
Wir haben so ein paar Kleinigkeiten gehabt, aber es war nie so, wir haben eine Corona-Situation gehabt, aber das ließ sich gut lösen, sage ich mal. Wir beide sind gesund durchgekommen, sozusagen.
Ja.
Bei mir hat es noch 2 Wochen später gedauert, dann hat es mich erwischt.
Ja.
Aber die Tour war super, fand ich total geil.
Ja, das war cool. Und jetzt sitzen wir hier, ne? Jetzt ist eigentlich alles...
Bei mir war noch Bab. Wir haben noch ein paar Bab-Recording gemacht in Köln.
Das war dieses Spezielle, das war so ein, auch so ein Backflash, ne? So mit alten Songs.
Das ist das neue Konzept jetzt, das neue alte Konzept. Wir haben jetzt quasi die ersten beiden Bab-Platten, die es gab quasi. Das nennt sich Zeitreise 81-82, weil das in dieser Zeit eben Platten waren, wo Bab berühmt geworden ist, wo ganz viele Songs drauf sind, die eben damals Frau, ich freue mich, nehme ich mit, verdammt lang her und viele andere Dinge auch. Vor allen Dingen auch Dinge, die auf diesen Platten waren, die aber danach nie live gespielt wurden.
Ah.
Und der Wolfgang Niedecken hatte eben die Idee, dass wir diese beiden Platten neu aufnehmen, aber in der jetzigen Bandbesetzung. Er ist ja
als Album.
Als Album, genau. Da ist ja unglaublich viel passiert. Einerseits besetzungsmäßig, der Wolfgang ist der Einzige der Originalbesetzung, der noch übrig ist in der jetzigen Band. Und gleichzeitig ist natürlich der Bandsound ein komplett anderer. Also es hat jetzt nichts mit uns Musikern ausschließlich zu tun, sondern auch mit der Ästhetik von damals und der Ästhetik von heute. Und das ist ja in Bab-Kreisen so ein Thema. Es gibt so einige Stinkstiefel, die sagen, früher war alles besser und Bab ohne Majorhäuser geht nicht. Und die jungen Typen, die spielen das nicht gescheit. Andere sagen, es ist die beste Besetzung, die es je gab, so wie sie jetzt klingt.
Ja
weißt du nie, ne? So ungefähr. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir uns extrem viel Mühe gegeben haben, wie wir dieses, in Anführungsstrichen, alte Material arrangieren und auch spieltechnisch und auch instrumentatierungstechnisch umsetzen. weil wir schon versuchen, das mit Respekt zu machen, wie die das früher arrangiert haben, was da wichtig ist. Diese Keyboard-Sounds, nimmt man die so, wie sie sind? Die Gitarren-Sounds mit Chorus, nimmt man sie oder macht man sie anders?
Klar.
Und wir haben quasi ein paar Tage geprobt und haben jetzt 4 Tage lang in einer Venue in Köln gespielt, in den Satori-Sälen, und haben dort 4 Tage lang live recorded. Und an einem Abend wurde auch ein Rockpalast-Videomitschnitt noch gemacht. Und aus diesen 4 Tagen wird jetzt gerade rausgesucht, was die guten Takes waren, und daraus wird jetzt quasi die neue Platte entstehen.
Cool.
Und mit diesem Programm geht man dann Ende nächsten Jahres auf Tour in 24, sozusagen. Ja. Und da sind wir auch schon in 24 angekommen.
Denn wir müssten mal, das war ja...
das war jetzt ein langer Rückblick.
Es war jetzt ein langer Rückblick, aber wir, uns geht es ja auch ein bisschen darum, wie gehen wir das neue Jahr an, haben wir Vorsätze, wir haben am Anfang schon gesagt, so, wie kriegen wir es hin, dass wir aufs Jahr zurückblicken und auch mal so evaluieren und auch mal sagen, was habe ich eigentlich alles geschafft, ohne gleich die Panik zu bekommen und zu sagen, ich kriege dies auf die Reihe, was ja nicht so ist, aber man ist irgendwo so zwischendrin gefangen. Ne? So. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich versuche mal rückzublicken und alles mal aufzuschreiben, was ich geschafft habe in Zahlen, ne? Sprich, wie viele Gigs, wie viel Songs habe ich aufgenommen, wie viele YouTube-Videos habe ich gemacht, weil ich ja ein bisschen aktiver geworden bin und so weiter. Wie viele Podcasts haben wir gemacht? Wir sind jetzt bei Podcast 16.
Wir haben heute im Juli angefangen. Wir nehmen den 15.
heute. 15, genau. Das ist ja auch seit Sommer, haben wir ja eigentlich alle 2 Wochen einen Podcast gemacht.
Genau, wir haben im Juli angefangen.
Genau, und das ist ja für uns auch so eine neue Welt eigentlich, die wir, das haben wir ja auch noch hingekriegt. Und dann hat man auch verschiedene Gigs gespielt. Und jetzt geht es ins neue Jahr und mir geht es auch immer darum, so ein bisschen, okay, was hat im alten Jahr gut geklappt oder was möchte ich modifizieren, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und mit welchem Mindset gehe ich ins neue Jahr und will ich was verändern. So. Und ich finde das immer ganz cool, wenn man versucht, da, also das mache ich zumindest, ich schreibe so ein bisschen mit, schreibe mir auch meine Gedanken auf, die ich während des Jahres so gesammelt habe, und mache mir auch manchmal so eine Seite auf, wo ich einfach mal drauf schreibe, was sind meine Ziele und so. Ne? Und das hilft mir total einfach mal um mich selbst, ne? Und mein Future Me, wie man ja auch sagen kann, so ein kleines bisschen so irgendwo hinzuschicken und auch zu lenken. Weil es gibt ja den bekannten Spruch, wenn man nicht selbst sich organisiert, dann organisiert dich das Leben. Ne? Also dich kontrolliert das Leben. Und wenn man das nicht selber so ein bisschen in die Hand nimmt, das Ruder oder das Lenkrad, dann wird man oft so ein bisschen gelenkt von den Umständen. Und das will ich versuchen, so für mich so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das hilft mir zum Beispiel sehr, so mal da mitzuschreiben. So.
Genau, also das geht mir auch so, diesen Überblick zu bekommen, was findet statt. Was hat stattgefunden? Wie kann ich das beeinflussen? Ist natürlich so ein Thema. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein Problem, wenn man so will. Wir beide sind jetzt in vielerlei Hinsicht Sideman. Bedeutet, dass nicht wir Gigs booken, sondern dass andere Leute Gigs booken und uns fragen, ob wir Zeit haben, da mitzuspielen. Und vor allen Dingen auch in größeren Projekten wie mit Gregor oder wie mit Bab oder so, wo quasi einfach irgendwie die Ansage kommt, guck mal hier, das findet statt, bist du dabei, ja oder nein? So ungefähr, ne?
Ja.
Häufig finden diese Dinge weiter im Voraus statt. Also bei BAP ist es zum Beispiel so, da gibt es relativ klare Ansagen, meistens so ein Jahr im Voraus. Das ist relativ komfortabel, sage ich jetzt mal, weil man dann sieht, okay, das sind die Termine und wenn ich die machen will, dann kann ich die machen und die stehen im Kalender. Bei Gregor ist es manchmal so, dass sich tatsächlich auch kurzfristiger, vor allen Dingen für den Sommer, Dinge ergeben. Das ist jetzt so, wir haben jetzt eine Liste mit offiziellen und noch inoffiziellen Terminen, eine Excel-Tabelle. Mhm. Per E-Mail kriegen wir die quasi von unserem Booker geschickt.
Ja.
Da sind aber noch viele Fragezeichen drin. Und alleine die Frage, wann mache ich Urlaub, wann hat man mal Zeit mit seiner Family, mit seinen Partnern Urlaub zu machen, ist dann immer so ein Thema, weil man da noch so Lücken im Kalender hat.
Ja, du bist ja sowieso so ein bisschen mit, du hast ja so eine Wohnmobilsituation. Du kannst jetzt auch mal sagen, du machst mal Europa, fährst mal los oder so, ne?
Ja, ich bin da vielleicht flexibler, als wenn man jetzt sagt, ich muss Flüge buchen oder so.
Ja.
Aber trotzdem lohnt es sich nicht für 6 Tage nach Frankreich zu fahren Spanien. Oder
auf jeden Fall.
Das heißt, es ist immer so ein bisschen, aber das ist so mein persönliches Ding, dass ich oder wir uns entschieden haben, im Sommer wird das gespielt, was kommt sozusagen. Und ein Zeitraum meistens aus Erfahrung ist September, Oktober, wo ein Ticken weniger los ist, wo vielleicht sich ein Urlaubszeitraum ergeben kann. Das hat den Vorteil, dass man dann eben auch in der Nebensaison vielleicht ist. Mhm. Wenn das passt natürlich nicht bei jedem, wegen Kinder, Schulzeiten und so weiter, muss man immer so gucken. Und die andere Zeit ist so April, Mai, wo man vielleicht auch mal was machen könnte. Das hat sich so bei mir ergeben. Mhm. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch durchaus immer mal wieder Incentive-Gigs, Cover-Gigs rein. Ich bin so mit der Kinkamehameha Club Band oder mit Glow oder anderen Acts aus dem Kölner, Frankfurter oder Rhein-Neckar-Raum unterwegs, ja, die dann auch mal in der Zeit spielen. Das mache ich sehr gerne auch. Und da muss man dann eben gucken, ist es.
Kann man dich auch bei Hochzeiten mieten?
Mich?
Ja. Nur mich als Saxophonist?
Nee, das mache ich nicht.
So rumlaufen durch die Hochzeitsgesellschaft?
I don't do it.
Auf dem Tisch stehen und spielen?
I don't do it.
Okay.
I did it, but I don't do it anymore. Ist nicht meine Welt. Also es ist, ich mache gerne Musik. Ich spiele gerne mit einem Gitarristen, mit einem Bassisten, im Trio. Mhm. Aber so dieses Ding, Paillettenjackett, Sonnenbrille auf dem Tisch, mache ich nicht. Mhm. Ich spiele mit dem DJ ab und zu zusammen. Mhm. Und das ist dann auch cool, wenn man sich da abgesprochen hat. Ich habe auch so Tracks, die ich mir selber gebaut habe, wo ich mit Saxophon spielen kann, die dann aber eben nicht so sind, dass dann Saxophon mitläuft, mhm, weil man keine Zeit mehr hatte, den Gig vorzubereiten, sondern die, mhm, Tracks sind so, dass da eben kein Saxophon mitläuft und ich spiele dazu. Oder die Vocals sind nicht da, weil ich die gerade spiele. Mhm. Das ist dann so, es gibt da so, für mich gibt es so eine harte Grenze zwischen, mhm, das macht Sinn musikalisch oder es macht keinen Sinn. Ja. Natürlich muss es bezahlt sein, aber wenn es nur bezahlt ist, musikalisch keinen Sinn macht, spiele ich den Gig nicht. Ja. Es muss irgendwie so eine gute Mischung aus allem sein. Hatten wir ja schon mal das Thema. Ja. Aber ja, trotzdem ist es so, mein Kalender ist leer für nächstes Jahr. Also nicht komplett leer.
Ja.
Da sind wir ja beim Thema.
Deswegen frage ich, also ruft Axel nicht an bei Hochzeiten.
Spielst du denn Hochzeiten?
Nee, ich habe das auch schon ewig nicht mehr gemacht. Also ich meine, es gibt immer mal so, wie sagt man da, so Gala-Geschichten, ne, wo man in einem Schloss spielt für eine Hochzeit,
ja,
und so.
Genau. Mit ja, sowas Coverband. Natürlich. Ja, ja.
Na, sowas natürlich schon, das machst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Aber ja, es hat, ist natürlich immer die Frage, wir kennen ja unsere Leute mittlerweile, wir wissen, welche Band, die uns bucht, da für uns auch Sinn macht und
genau,
so. Und wir müssen jetzt keine 6 Stunden mit einer Fliege und einem Anzug irgendwie so ein Schlagerball spielen, so, da würde ich jetzt natürlich auch ablehnen. Aber das ist immer so eine Frage, genau, wo man dann steht und wo es musikalisch auch, wo man da aufgehoben ist und so.
Ja.
Ne? Und sowas ist natürlich immer cool. Aber ja, bei mir ist es auch so, dass ich natürlich relativ viele Lücken habe, aber es kommt dann doch meistens immer irgendwas so. Ne?
Das ist der Punkt. Also für mich, ich muss sagen, ich bin jetzt nach fast oder über 2 Jahrzehnten des ausschließlich vom Musikmachen Lebens zunehmend entspannter. Mhm. Ich weiß, dass es so Zeiten gab, so gerade so die ersten 5, 6, 7 Jahre nach meinem Studium, wo ich auch schon sau viel gemacht habe, wo ich so in den Kalender geguckt habe, so scheiße, wie soll das klappen? Ich muss sofort noch einen Unterrichtstag dazu nehmen, ja, oder ich muss noch ein Bewerbungsvideo machen für irgendwie. Und weil ich einfach Schiss hatte, so, kann ich meine Rechnung bezahlen? Wie wird das irgendwie? Und rückblickend muss ich jetzt echt sagen, es hat immer geklappt, ja, bisher. Und klar, es gab echt auch mal Zeiten, wo ich die Steuern nicht zahlen konnte, wo ich dann mal 2 Monate warten musste mit irgendwelchen Rechnungen und so. Und das war dann mal eng und das nervt einen ja auch. Es drückt ja echt auch auf die Psyche, wenn man kohlemäßig, ja, knapp ist. Trotzdem ist mein Ding, dass ich besser damit lebe, mir keinen Stress zu machen. Mhm. Und ja, dann gibt es Monate, und das sind meistens so März, April, Mai, wo nichts ist, wo, mhm, echt total wenig los ist, wo ich irgendwie im Monat nur 2 oder 3 Gigs habe. Mhm.
Deswegen mache ich da meistens, bei mir auch so, deswegen bin ich da meistens im Urlaub, weil ich sowieso, ja, zu Hause dann viel Zeit für mich habe. Wobei ich sagen muss, die Zeit, die ich zu Hause wirklich habe, wo keine Gigs sind, die nutze ich halt extrem, um Content zu machen.
Das, ne, wollte ich gerade sagen. Das macht doch total Sinn, diese Zeiten, anstatt rumzugrübeln, diese Zeiten kreativ zu nutzen, zu sagen, hey, lass uns ein paar Videos machen, lass uns Songs schreiben, lass uns Projekte machen, die man vielleicht, wo es auch gar nicht so sehr um Geld dann geht, sondern einfach, ja, vielleicht ergibt sich daraus ja wieder dann was, wenn man was startet.
Auf jeden Fall.
Ich nutze natürlich viel auch für Fliphead, für mein Flötenbusiness. Also die freien Tage fließen da auch rein und da bleibt natürlich noch ein bisschen Kohle hängen, aber trotzdem ist das nichts, wo ich jetzt sage, das plane ich total krass, sondern Musik machen ist schon immer das an erster Stelle bei mir. Aber trotzdem ist es so, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wir haben jetzt quasi Ende Dezember, Anfang Januar, wo ich vielleicht irgendwie 20 Gigs im Kalender habe oder ein bisschen mehr. Aber das ist noch sehr, sehr wenig und es sind noch Lücken und man hat dann schon das Gefühl, Mensch, krass, wird das wieder so wie in einem Jahr davor oder in den Jahren davor?
Ja, man weiß es halt nie. Ne?
Man weiß es einfach
und
nicht.
Und selbst bei Sing My Song, da kann man schon ungefähr sagen, okay, wahrscheinlich gibt es noch eine Staffel, aber irgendwie wissen wir es natürlich, das ist keine Garantie.
Ja,
wir kriegen irgendwann immer gesagt, okay, es gibt eine Staffel und dann können wir schon mal wieder ein bisschen planen. Ne? Ja. Aber das ist jetzt kein 100%. Wir haben ja keinen Vertrag, der uns sagt, wir sind für so und so viele Jahre engagiert. So, ne? Und deswegen geht es von Jahr zu Jahr. Und ich hoffe auch, dass wir wieder eine Your Songs-Folge machen. Das ist, glaube ich, war ein relativ großer Erfolg, glaube ich. Ich hoffe, dass die Band auch so wieder dastehen wird im Oktober, weil das ist wirklich ein sehr schöner Job, auf den ich mich sehr freuen würde, wenn das klappt. Und dann gibt es ne, so ein paar Inseln übers Jahr verteilt, die mir Sicherheit geben mittlerweile, wo ich weiß, okay, wenn ich das habe, ne, dann kann ich auf jeden Fall gut rechnen. So, ne? Natürlich ist es auch immer, und wir wollen darüber speziell eine Folge machen, wie geht man als Musiker daran, sich abzusichern. Da müssen wir eine Folge machen, nämlich erstens Geld weglegen, Versicherung, was brauche ich und so weiter.
Genau, das steht auf unserer Liste, weil wir da mal rangehen wollen. Ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das Thema Geld zurücklegen ist ein Riesenthema, weil, hatten wir eben schon mal so, ich weiß, jetzt kommen die Rechnungen Anfang des Jahres, hat man es geschafft, ein bisschen Kohle anzusparen, dann geht die halt dafür drauf, dann kommen irgendwelche Steuernachzahlungen, viele von uns haben es nicht so richtig im Blick, wie viel da kommt irgendwie. Und es ist ja trotz Künstlersozialkasse so, wenn man da drin ist, legt man zwar automatisch ein bisschen für die Rente zurück, aber das ist ja nicht viel in den meisten Fällen. Man muss also darüber hinaus schon irgendwie sehen, dass man Geld anspart in irgendeiner Form. Tagesgeld, Fragezeichen, ETF, Fragezeichen.
Ja, ich finde, was man immer machen kann, und das finde ich, habe ich mir als Regel auch so ein bisschen festgelegt, man sollte 6 Monate seine Miete bezahlen können. Das Geld sollte man mindestens weglegen. So, das ist für mich so ein, je nachdem, ne, ich meine, jeder hat ein anderes Lebens, wie sagt man da, Ausgabenpotenzial, so, ne? Der eine muss halt im Monat 3.000 weglegen, der andere muss vielleicht nur 800 Euro. Aber ich sag mal so, wenn man so weiß, okay, im Monat brauche ich auf jeden Fall die Kosten, sollte man wirklich, finde ich, als Hausnummer so mindestens 6 Monate ohne Job klarkommen. Das ist, klingt viel, aber
Ich finde es überhaupt nicht viel.
Es ist eigentlich überschaubar. Ne?
Also nee, ich finde, geldmäßig meine ich nicht. Ich meine die Zeit. 6 Monate, wenn man wirklich Flaute ist. Oder in unserem Fall ist ja so, wenn man krank ist, das ist eigentlich das krasseste Thema, finde ich. Da gibt es auch so Themen, was Versicherungen angeht, dass man natürlich so Krankentagegeld sich überlegen kann. Da gibt es ja einige Optionen.
Lass uns das mal aufarbeiten.
Das machen wir in einer der nächsten Folgen mal. Solche Themen, da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt irgendwie und weil wir ja eben Freelancer sind. Das wäre für mich so das nächste Ding. Diese Themen kommen natürlich bei uns jetzt immer auf, deswegen machen wir jetzt auch die Folge, weil wir den Jahreswechsel haben. Man denkt über solche Sachen nicht so viel nach, wenn man mittendrin ist, wenn man auf Natur ist, ist High Life, wenn man im Sommer genug zu tun hat, ist alles am Start. Man hat Zeit, über die Dinge nachzudenken, wenn man eben krank ist oder Feiertage hat oder jetzt Jahreswechsel und so weiter. Aber es wird einem natürlich dann immer bewusst, wir sind Freelancer, wir haben eben keine Sicherheiten, wir müssen uns die Termine selber aussuchen, wir müssen Ja oder Nein sagen, müssen hoffen, dass wir überhaupt gefragt werden oder, was viele Leute ja machen, wenn sie Singer-Songwriter sind, selber booken. Zum Beispiel ich, Christina Lux oder Norman Keil oder solche Leute, mit denen ich auf Facebook immer mal wieder sehe, die jetzt nur exemplarisch, die sich selbst vermarkten, sich selbst booken und dann sehen, guck mal, die haben jetzt bereits irgendwie 25, 30 Dinger stehen für nächstes Jahr. Aber die kommen ja nicht von ungefähr, sondern die müssen ja selber mit den Veranstaltern rumchecken und so weiter. Das ist also wirklich eine existenzielle Arbeit als Freelancer, das zu tun. Und ich finde, das schon sehr, sehr spannend, wenn man eben gar keine andere Sicherheit hat. Also wenn man weder angestellt ist bei einer Musikschule oder auf Honorarbasis als Musikschullehrer irgendwo arbeitet, noch nebenbei irgendwas anderes hat, dass man wirklich von Gigs abhängig ist. Ja. Oder Recordings. Das ist zum Beispiel ein Thema. Recordings werden bei mir tendenziell eher weniger. Ich habe letztes Jahr für Sascha diese seine neue Platte mit Bläsermäßig recorded mit Matthias Grosch zusammen. Und ein bisschen für den Paddy Kelly immer mal wieder waren in den letzten Jahren Dinge, also das sind die größeren Sachen. Ja. Und natürlich für viele Freunde, wo es aber nicht um viel Geld geht. Aber tendenziell würde ich mal sagen, habe ich als Bläser in den letzten 2-3 Jahren weniger recorded, als ich noch die Jahre davor das hatte. Ja. Also das ist so ein Thema,
ja,
was...
Das geht ja sowieso schon lange zurück.
Ja.
Also wir leben ja nicht in Nashville, wir sind ja in Deutschland. Noch dazu kommt, dass hier viele Produktionen allein mit dem Laptop realisierbar sind.
Genau,
ja.
Genau.
Also da habe ich auch sowieso gerade ein Video gemacht, wo ich auch da so drüber rede, so ein bisschen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht so negativ wird mit dem Thema, weil man kommt schnell in so eine Mühle, wir werden alle sterben. Und das ist dann so. Aber man muss halt was tun. Ne? Das ist halt das Ding. Man muss, wenn man will, dass die Musikszene floriert und was passiert, dann muss man als gutes Beispiel vorangehen und halt auch irgendwie sagen, hey Leute, das ist cool, ein Instrument zu spielen und guck mal, was man damit alles machen kann. Wenn ja, das genau. Niemand macht, wenn niemand sagt, dass es verdammt cool ist, sowas zu können, dann interessieren sich viele Anfänger dafür auch nicht mehr, sondern die sagen halt, ja, ich will mal DJ werden anstatt Gitarrist. Hm. Und ich finde, es ist wichtig, dass man da halt versucht, zumindest mit einem guten Beispiel voranzugehen und zu sagen, hey, mit dem Instrument kannst du wirklich was bewirken und in so eine Aufwärtsspirale wieder reinzukommen, was die Musikszene anbelangt. Ja. Das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Nicht, dass ich jetzt dass ich mich dazu alleine fähig fühle, aber ich glaube, als Szene kann man da natürlich auch ein bisschen Hype generieren, der dazu führt, dass die Leute wieder mehr Instrumente in die Hand nehmen, wir wissen ja alle, wie viel das macht mit einer Lernkurve oder mit der Haptik und mit allem. Ja? Also ja. Pädagogisch gesehen ist Musik natürlich eine Wunderwaffe und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen und vor allem gerade nicht nur, wenn man jung ist, sondern auch im Alter. Ich bin so froh, dass ich Gitarre spiele und dass ich dieses Instrument habe und Musik machen kann, weil mir das einfach so oft hilft in bestimmten Situationen und ich auch merke, ich habe was, wo ich permanent fit bleiben kann, will, möchte und wo ich üben kann und wo ich merke, es beansprucht mich auch kognitiv und motorisch und es ist einfach so mit, dass, wenn man es nur als Hobby macht, ich sage nur in Anführungsstrichen, selbst dann bringt es wahnsinnig viel für die Lebensqualität und für das
Absolut.
Mindset. Klar. Und ich finde, es ist extrem, es ist in unserer Kultur so wertvoll und ein bisschen geht die Tendenz in Richtung AI und Computertechnik. Und ich finde, es ist ganz wichtig zu sehen, was es mit einem Menschen macht, rein kognitiv und auch, ja, auch haptisch und alles so, ne? dass das ganz wichtig ist. Also ich finde, für mich ist es ganz wichtig, das auch ein bisschen nach außen zu tragen, das zu leben. Und das ist ja auch ein Thema, wo sich Pro-Musik für einsetzt. Und das ist einfach, ja.
Also cool. Absolut, kann ich alles unterschreiben. Was ich über Pro-Musik allerdings, oder was heißt allerdings, aber was ich grundsätzlich da noch mehr mitbekomme, ist einfach auch der Punkt, dass natürlich wir MusikerInnen einfach total divers unterwegs sind. Das heißt, unser Hauptding ist, wir wollen Musik machen, wir machen Musik. Ob das eigene Mucke ist, ob das Sideman-Business ist, ob das Cover-Mucke ist, whatever.
Ja.
Aber zeitgleich müssen wir alle irgendwie über die Runden kommen und es gibt eben dann andere Baustellen, über die man Geld verdient. In ganz vielen Fällen das Unterrichten. Mhm. In anderen Fällen gibt es irgendwie andere Jobs nebenbei, die man macht, um über die Runden zu kommen. In ganz, ganz wenigen Fällen ist es so, dass es wirklich nur das Spielen ist, was die Kohle ranbringt. Und klar ist es eben, dass der Verkauf von Musik ist es jetzt nicht mehr. Mhm. Für sehr, sehr wenige ist das noch lukrativ. Ja. Sondern es ist wirklich das Live-Geschäft oder das Produktionsgeschäft in irgendeiner Form.
Ja.
Und das Studio-Business ist es auch ticken weniger geworden, würde ich mal sagen. Das heißt, es ist einfach so eine Art, ich muss zusehen, wie ich individuell mein Jahr gestalte, damit ich mit meiner Family über die Runden komme. Ja. Und da tauchen die gleichen Probleme immer auf. Jetzt irgendwie die eine Tour, die andere Tour. Da kann ich nicht, wen rufe ich an? Gibt es einen Sub, der das machen kann? Oder was mache ich lieber? Ja. Kann ich, wenn ich den Gig schon wieder absage, fliege ich da raus? Und das andere, was ich eben auch immer so spannend finde, ist, mag ja vielleicht auch bei uns beiden, wir machen jetzt so einen Podcast und wir reden immer über Gregor Meile und über Bab und über Sing meinen Song und Your Songs und Zeugs, dann denken wahrscheinlich viele Leute, boah krass, die Typen haben so viel zu tun. Nee, es ist überhaupt nicht so. Ich habe rückblickend auf mein letztes Jahr, ich hatte glaube ich irgendwie definitiv ja nicht die Hälfte, aber weniger als die Hälfte freie Tage. Natürlich habe ich an diesen freien Tagen Dinge getan, die auch irgendwie mit meinem Job zu tun haben. Und ich habe Flipper-Zeug gemacht, aber ich habe sau viel freie Tage gehabt.
Ja.
Also ich hätte viel mehr Gigs spielen können. Und ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt auch auf meiner Website gar keine Termine mehr draufschreibe. Weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute sagen, ja, du bist ja nie da, du hast ja nie Zeit, dich kann man nicht anrufen. Und nee, im Gegenteil, ich habe total viel Zeit nebenbei. Hätte ich neben den Dingen, die man vielleicht so mitkriegt, natürlich kann ich noch Gigs spielen und freue mich darüber auch, wenn sich neue Sachen ergeben. Und das ist so ein Thema, glaube ich, auch wie man das nach außen trägt. Ich versuche zum Beispiel hier in unserem Podcasting so komplett offen zu sein mit allem, über was wir reden, dass man eben nicht hinterm Berg hält und da ganz klar drüber redet. Das ist eben so ein Ding. Neulich hat jemand zu mir gesagt, in so einer Cover-Situation, jetzt habe ich mal wieder eine Tour angenommen. Ich spiele so selten Tourneen. Jetzt habe ich mal eine Tour angenommen. Die bringt zwar viel weniger Geld, als wenn ich Covermucke mache, aber ich hatte mal wieder Bock drauf. Das ist auch so eine krasse Aussage. Bei den guten Coverbands verdient man eben teilweise wirklich 500 bis 800 Euro am Abend. Und bei einer Tournee, die jetzt nicht riesig ist, verdienst du manchmal dann nur 350 am Abend so ungefähr, ne? Also so Unterkante.
Ja, man hat halt das dann vielleicht zwei Wochen lang relativ viele Gigs,
genau.
Macht dann die Summe so, ne?
Genau, also so dieses ganze Abwägen, wann entscheidet man sich für was? Ich glaube, dass wir können jetzt dann nicht heute da so eine Art How-To geben, aber ich glaube, diese Probleme haben wir alle oder diese Fragen haben wir alle, wie man damit umgeht und auch dann solche Sachen wie, jetzt organisiere ich mal selber ein Konzert, ein Weihnachtskonzert oder irgendwie in der Heimat, irgendwie in der Kneipe mit irgendwelchen Kumpels.
Ich habe organisieren ein Konzert übrigens.
Wo denn, wann denn?
Kolossal. Pfingstsonntag.
Ja?
Singer-Songwriter-Abend. Mit,
geil, komm ich mit dem Saxophon.
Saxophon ist nicht erlaubt, tut mir leid.
Ah, schade.
Ja, okay. Du könntest Gitarre spielen. Aber wir haben versucht, wir machen dann ein Festival, vier verschiedene Künstler an einem Tag im Kolossal. Die News kommen. Ihr könnt meinen Newsletter abonnieren, das müsst ihr sowieso machen, Leute. Auf meinem YouTube-Channel oder wir stellen es einfach unten in den Text rein. Da gibt es dann die News und das ist im Kolossal. Das wird, glaube ich, eine ganz schöne Sache.
Und was ist, wenn da jetzt ein Gig reinkommt, eine Tour reinkommt und du, das ein wichtiger Tag ist für die Tour oder, oder so, sagst du den dann ab?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich sehr schwierig zu entscheiden. Aber ich,
du spielst selber auch?
Ich spiele selber auch mit, ja, in zwei Bands, also meine eigenen Sachen und dann mit Marvin Scondo.
Ja. Ja, was würde da passieren, wenn zum Beispiel jetzt da irgendwie ein Gregor Meile-Gig reinkommt? Was machst du dann?
Ja gut, ich meine, wenn ich einen Gig zusag, ne?
Ja.
Dann kann man sich darauf verlassen, dass ich den spiele.
Genau.
Also ich bin jetzt kein Fähnchen im Wind, der wegen jedem Shit dann gleich irgendwo anders landet. Und wenn ich Leuten, gerade wenn mehrere Leute mit involviert sind und ein Team, klar, dann müssen die auf mich zählen können, egal wie viel Kohle am Ende irgendwo rumkommt. Ja. Ne? Das ist ganz wichtig, sonst ruft mich gar keiner mehr an. Und gut, das habe ich jetzt selbst veranstaltet oder selbst in die Wege geleitet, aber ne, so ist es ja in der Regel. Aber wenn jetzt eine große Tour kommt, die nur wegen dem Konzert abgesagt werden würde, dann wäre es natürlich schwierig, dann müsste man da mal gucken, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen wird das alles klappen.
Knock, knock, knock.
Ja, ja, klar. Ey, das sind halt immer die, ne? Ja. Das ist ein bisschen Pokern, ist es halt dann schon, ne?
Das ist eben der Punkt. Ich habe das jetzt auch gerade in meinem Bekanntenkreissituation, da wird irgendwie ein riesen geiles Konzert, ähnlich wie das, was du machst, mit mehreren Leuten, zwei, drei Acts organisiert und relativ viel Aufwand. Und dann kommt eine krasse Anfrage rein für eine mehrwöchige Produktion.
Ja.
Und dann wurde entschieden, dass das umgelegt wird auf einen anderen Termin. Oder wir hatten es ja auch jetzt auf Tour bei Gregor Meile, wo wir den Krankheitsfall hatten, wo dann der Harry aus Österreich eingesprungen ist und dann noch eine Woche länger eingesprungen war. Der hat das top gemacht, super cool, liebe Grüße. Musste aber auch einen Gig absagen, und zwar einen Gig, wo er seine eigene Mucke gespielt hat, der auch irgendwie okay verkauft war.
Ja, das tut weh.
Solche Sachen halt. Ja. Ne? Und das ist dann für alle Beteiligten natürlich nervig. Es gibt ja auch so bei Bands in vielen Verträgen immer so eine Fernsehklausel, ne? Also dass man sagt, du machst ein Booking aus und hast aber das Recht als Band oder als Künstler zu sagen, ich steige aus dem Vertrag, weil ich einen wichtigen Fernsehgig reinbekommen habe, ja, Promo, whatever, ne? Ja. Ich weiß, es gab es in vielen Verträgen solche Sachen. Irgendwie. Viele Veranstalter finden es natürlich nervig und sagen, so einen Vertrag unterschreibe ich nicht, aber und so weiter. Also es gibt immer so Dinge, wo man dann sagt, das wäre jetzt irgendwie wichtig rauszukommen. Wie du es schon sagst, man will natürlich sowas nicht machen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das bei mir stattgefunden hat in den letzten Jahren.
Meistens geht es gut. Ne? Es gibt halt unter Umständen mal so Situationen, wo man irgendwie eine Lösung finden muss. So, ne? Aber wie gesagt, mir ist es ziemlich wichtig, weil das gehört ja auch zum Musikerleben dazu, dass man Sachen annimmt, die halt jetzt kommerziell vielleicht nicht so hochwertig sind, aber die irgendwo natürlich für die Kultur wichtig sind oder so. Ne? Zum Beispiel auch so Sachen wie wichtige Benefizkonzerte. So, ne? Die haben ja auch ihre Berechtigung und Wichtigkeit oder so. Ne? Da, wenn man jetzt gar kein Geld verdient, aber es sind halt mindestens genauso wichtig unter Umständen wie jetzt ein gut bezahlter Gala-Gig. Natürlich muss ich gucken, dass ich überlebe und muss da ein bisschen mit Zahlen rumjonglieren manchmal.
Ja.
Aber es ist ganz wichtig, dass man auch Leute nicht enttäuscht. Ne? Das ist extrem wichtig und du weißt, wie es ist. Und da muss man immer das Mittelding finden. Oft ist es ja so, dass die Leute, wenn man denen das erklärt, auch verstehen, ne?
Ja, klar.
Die Situation, man kann immer quatschen. Aber so ist es halt
auch. Ich habe zum Beispiel auch bei den Cover-Acts, mit denen ich spiele, da ist in vielen Fällen ein totales Verständnis dafür da, dass es ja, oder die Bands sind ja auch so aufgestellt, dass flexible Bandformationen möglich sind. Ne?
Ja, dann ist es
eben einfach. Wo einfach auch klar ist, hey, wenn da jetzt irgendwas reinkommt, da ist keiner böse, wenn man diesen Gig absagt, wenn man es erklärt. Man sagt ja nicht einen Tag vorher ab, sondern man fragt, kannst du es dir vorstellen?
Aber da sind noch drei andere Typen da, die einspringen können.
Genau,
dann.
Genau. So, ne? Also das ist ja für alle Beteiligten, da versteht man sich dann zumindest also im professionellen Level scheint das möglich zu sein häufig. Damit bin ich total dankbar, dass auch eine Kooperation mit solchen Leuten einfach dann stattfindet und jetzt auch wenn der Thorsten Skringer zum Beispiel bei den Heavytones andere Dinge hat, ruft er ein, zwei, drei andere Saxonisten an und es funktioniert dann immer irgendwie so. Ne?
Ja.
Und da ist man dann schon auch dankbar.
Dafür hat man ja auch einen Musikerpool und dann weiß man, okay, man kann jetzt da anrufen.
Genau.
Aber wenn man jetzt natürlich als Künstler unterwegs ist mit deinem Namen, dann ist was anderes. Ne? Aber sag mal jetzt, wenn wir zum Ende kommen, nächstes Jahr gibt's Sachen, die du dir vorgenommen hast oder Ziele, die du ändern willst, irgendwelche Sachen, wo du klar weißt, das habe ich aus diesem Jahr mitgenommen, das will ich im nächsten Jahr modifizieren oder sowas. Gibt es da was?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich hatte mir das vorgenommen.
Überleg dir mal genau, was da...
Ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, das jetzt nochmal in den nächsten Tagen. Ich fahre jetzt nochmal in den Snowboard-Urlaub und habe da viel Zeit. Auf der feine Herr, ja, aber nur wenige Tage.
Guck mal, dass du dir keine Sachen abbrichst.
Ja, ich habe so Handschuhe. Das ist so ein Ding auch. Mhm. Ich habe so Handschuhe, wo so Wristguards drin sind.
Ah, fürs Handgelenk.
Fürs Handgelenk. Weil das ist mein, ich glaube, mit Beinbrechen
oder
so.
Dann wie Robocop, bist du total abgesichert.
Nee.
Kannst dich gar nicht mal bewegen.
Ich bin als Jugendlicher, habe ich mir einen Scheiß um irgendwas geschert, bin wie ein Vollidiot gefahren und Vollgas. Und ich merke natürlich, als Erwachsener wird man da nicht nur, weil man unfitter ist, sondern auch, weil man den Kopf mehr anhat, fährt man vorsichtiger. Weil ich mir natürlich nicht die Hände brechen möchte oder die Arme. Und trotzdem will ich es mir nicht nehmen lassen. Man kann ja jetzt auch nicht nur auf Safety machen, sondern man will ja auch ein bisschen das Leben genießen und so weiter. Aber ich habe mir in dieser Zeit vorgenommen, mir viel Gedanken zu machen über die Planung für das kommende Jahr, was mir da wichtig ist. Ein Thema, was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist, ich will nicht das Gefühl haben, weil ich das ein paar Jahre davor hatte, wir haben jetzt viel über Urlaub schon gesprochen, Am Ende des Jahres, so wie beim letzten Jahr, das Jahr rast einem davon. Also so war es zumindest in 2023, jetzt für mich so angefühlt. Es ging wahnsinnig schnell durch. Mhm. Und trotzdem, wir haben über viele Dinge heute gesprochen, waren wahnsinnig schöne Momente dabei. Und ich meckere nicht über dieses Jahr, nur dass es so schnell rum war. Mhm. Ich möchte aber nicht in der Situation sein, wie ich das in den Jahren davor schon ab und zu mal war, keine Zeit für Urlaub zu haben. Mhm. Ich will Urlaub machen und nicht, weil ich ihn dringend nötig habe, sondern einfach, weil ich Bock darauf habe, mhm. einfach auch Zeit zu haben mit den wichtigen Menschen in meinem Leben und auch ein bisschen von der Welt zu sehen. Das ist mir einfach sehr wichtig, es tut ja allen gut.
Ja, das ist mir auch wichtig, ja. Deswegen.
Deswegen, und da brauche ich für die Art und Weise, wie ich Urlaub machen möchte, weil ich eben nicht so ein Typ bin, der fliegt und irgendwie in Hotels am Pool liegt, sondern ich mache das eben über die Van-Life-Variante.
Ja.
Und da brauche ich Zeit, um da hinzukommen, wo ich sein will. Ich will nach Griechenland zum Beispiel nächstes Jahr, wenn es irgendwie geht, mhm. mit dem Auto, und dementsprechend brauche ich da einfach Minimum zwei Wochen, eher drei. Vier ist unrealistisch, aber so dreieinhalb Wochen wären geil, und da würde ich den einen oder anderen Gig auch nicht annehmen, wenn es da reinpasst, so irgendwie. So. Das wäre ja. So ein Thema für mich. Und bin aber auch total offen für neue Projekte. Das ist so ein Ding auch.
Ja.
Wenn jetzt irgendwas Spannendes käme, wo ich sagen würde, das interessiert mich, dann würde ich...
Unterwassersaxophon zum Beispiel.
In Griechenland, Unterwassersaxophon. nee, überhaupt, egal was. Da will ich so.
Fallschirmspringen mit Saxophon.
Nee, musikalische Projekte, die also. Nichts mit Saxophon, mit Fallschirmen oder Scuba-Diven zu tun haben. Ansonsten bin ich eigentlich tatsächlich, habe ich schon viele Dinge für mich persönlich richtig gemacht in den letzten Jahren.
Was ist ja auch mal schön.
Was ich ja schon gesagt habe, ich habe in diesem Jahr nichts zu regretten, beruflich, musikalisch. Und würde viele Dinge wieder so unterschreiben, wenn sie denn so stattfinden würden. Mhm. Da bin ich eigentlich total happy, muss ich sagen. Mal gucken, was passiert.
Cool, klingt gut.
Und bei dir? Klare Entscheidung?
Also ganz klar ist auf jeden Fall, ich habe dieses Jahr so ein bisschen YouTube-Boost gemacht, habe Gas gegeben und ich bin jetzt bei 725 Abonnenten, will das nächstes Jahr auf 1000 schaffen. Das ist mein ganz klares Ziel.
Goal,
1000 YouTube-Channel monetarisieren und da langsam...
Ach, ab 1000 kann man monetarisieren,
oder? Ja, und du brauchst aber 4000 Stunden Watchtime für ein Jahr.
Ah ja.
Du musst Watchtime generieren, das ist das Schwierige eigentlich. Und ich will bessere Inhalte da posten und will da noch besseres Zeug machen und will in eine professionellere Ebene steigen, was das angeht.
Watchtime ist so ein Thema, habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich bin natürlich als Camper, gucke ich ab und zu so Camping Videos, so wegen, wenn es um Gear geht und so.
Verbinde das doch mit Musik.
Ja, pass auf, was die nämlich immer machen, habe ich mir nämlich auch gedacht, diese Videos sind alle so, also nicht alle, aber es gibt so ein paar Channels, da sind die Videos einfach 30, 40 Minuten lang.
Ja.
Und was machen die? Die fahren rum mit ihrem Auto durch irgendwelche Landschaften und die Drohne fliegt nebenher und du hast direkt einfach mal in einem 30-minütigen Video quasi die Hälfte der Zeit ist nur, wo eine Karre rumfährt.
Ah.
Wenn du Musik machst, so wie du mit YouTubes, Videos, da muss natürlich Musik stattfinden. Das ist eine ganz viel aufwendigere Situation. Du musst einfach mit der Gitarre rumlaufen durch Städte mit einer
Drohne. GoPro auf dem Kopf.
Ja. oder einfach What? Durch Musikgeschäfte laufen, Gitarren testen.
Das klingt richtig toll, mache ich nicht, nee.
Nee, also wie kriegt man ein YouTube-Video, wie kriegt man das länger? Mit wenig Aufwand.
Naja, du weißt ja, was ist. Content is King, ne? Das wissen wir mittlerweile.
Absolut,
und solange du keinen guten Content lieferst. Klar, ich kann auch ein Video machen von, gibt es natürlich auch, ich kann eine Stunde lang irgendwie aus dem Balkon raus filmen. Ne? Oder kann, es gibt Leute, die fahren über Sachen drüber mit dem Auto und filmen das. Weißt du, wie ich meine? So, also die nehmen dann zum
über
Beispiel. Die nehmen zum Beispiel, was nehmen die? Irgendein Gerät. Das wird dann gefilmt, wie der Reifen über das Gerät drüber fährt und das dann so zerquetscht wird. Mhm. Und das gucken total viele Leute an.
Eine Ibanez-Gitarre zum Beispiel.
Egal was.
Mach doch mal so.
Oder eine Bratwurst oder ein Hamburger oder vielleicht irgendwie eine teure Rolex. Und dann fahren die da drüber und da gibt es Videos von. Man muss einfach nur eine gute Idee haben. Weil das ist ja so ein Punkt. ich bin natürlich in dem Universum Musik unterwegs und Gitarre spielen und ich will das natürlich verbinden. Ich will natürlich Gitarre spielen und über Musik reden und über Musik, will Musik analysieren und so.
Ja.
Und darüber mache ich Videos und das macht mir am meisten Spaß.
Und ja, und deine Videos haben wir alle auch immer, das ist ja kein Rumgedaddel, sondern du machst ja immer viel Gedanken über die Inhalte, die da stattfinden, und die Videos sind ja auch meistens sehr tasty in musikalischer Sicht, finde ich jetzt mal.
Danke.
Insofern wünsche ich dir viel Glück mit deinem YouTube-Endeavor.
Ja, das ist auf jeden Fall geplant, genau, dass das so ein bisschen ein Side-Projekt gibt, das so ein bisschen professioneller wird. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, eine Liste gemacht mit Zahlen, die ich mir angucke, und dann versuche ich halt da und da was zu optimieren. Aber ich bin jetzt auch nicht so leistungsorientiert, sondern ich versuche natürlich immer so ein bisschen herauszufinden, wer bin ich, wer will ich sein, wo will ich hin, wo fühle ich mich wohl. Und so ein paar Ziele abstecken und mal gucken, was ich optimieren kann. Mir ist es schon wichtig, dass ich mich nicht im Kreis drehe und immer wieder dieselben Fehler mache.
Ja.
Und das versuche ich so ein bisschen zu korrigieren, damit die Spirale nicht nach unten geht, sondern damit ich schon eine Aufwärtsbewegung entwickeln kann und da sagen kann, okay, ich entwickle mich in eine bestimmte Richtung. Und das ist mir, glaube ich, wichtig. Und ja, und mein Schlussfazit ist wirklich sozusagen, es macht Sinn, da ein bisschen zu dokumentieren, sich selbst so ein bisschen zu dokumentieren, mitzuschreiben, was innen abgeht, was nach außen hin abgeht, in Zahlen oder auch in Gefühlslagen. Und ich glaube, das macht das
ja, so ein bisschen wie praktiziert. Musiker-Tagebuch.
Es ist so eine Mischung aus einem Tagebuch und einem Terminplaner und einer Übersicht, zum Beispiel Projektplan, ne, so Sachen. Welche Projekte will ich realisieren? Ich kann nur jedem empfehlen, schreibt einfach eine Liste von euren Projekten, die ihr realisieren wollt, wo einfach alle Ideen, und versucht da herauszukristallisieren, welche Projekte in so eine erste Auswahl kommen, die ihr dann realisieren wollt, dass man da einfach sammelt und so. Und das hilft mir sehr. Also das mache ich auf jeden Fall.
Für mich ist natürlich ein weiteres Ziel, dass wir auch mit unserem Podcast weitermachen.
Ja.
Wir hatten das ja so ein bisschen mal gucken, was so passiert, gemacht. Jetzt haben wir es lückenlos mit unserem Schedule, wie wir uns denn vorgestellt haben, auch eingehalten. Ja.
Und die Tendenz geht auch nach oben, ist auch eine schöne Sache.
Wöchentlich wäre too much.
Ja,
für mich schaffen wir nicht, glaube ich. Sie ist bei dir genauso. Ja. Ich finde diese 2-Wochen-Nummer gerade richtig. So.
Ja.
Das ist ja eigentlich was so nebenbei läuft für uns. Trotzdem ist es dann doch irgendwie, man muss sich treffen, man muss ein Thema machen.
Ja, vor allem ist jetzt Sing Mein Song. Wir proben jeden Tag, dann sind wir in Afrika.
Genau.
Wir haben es auf Tour schon geschafft, dass wir es im Tourbus schnell machen.
Ja.
Und das war auch immer total cool.
Ja.
Und auch, es ist einfach, glaube ich, auch interessant, von unterwegs einfach mal sich irgendwo hinzusetzen.
Wir werden auch von Sing Mein Song was machen, wir werden vielleicht auch in Afrika einen machen, mal gucken, vielleicht haben wir die Zeit dafür,
ja,
irgendwie
auf jeden Fall.
Sowas irgendwie. Aber das wäre für mich auch ein Ziel, den Podcast weiterzumachen und auch mit spannenden Inhalten und auch wieder mit Gästen, haben wir eh schon auch ein paar auf der Liste, weil das mir Spaß macht, weil wir da viel Feedback bekommen.
Ja.
Da geht es mir nicht um, wir müssen die 1000 auf YouTube erreichen oder so, sondern einfach, das ist cool, dass wir uns da so austauschen. Und dass wir zum Beispiel auch, was ich sehr strange finde, jetzt im Nachhinein, von Death Major zu Jesus, wie bist du denn dann drauf gekommen?
Ja, ich bin, keine Ahnung, das Universum hat mir das diktiert. Das ist halt, ne, weil ich halt genial bin. Das ist halt einfach.
Ist schon auch, ja.
Ist schon genial.
Genau, vielleicht auch so ein bisschen Selbstüberschätzung für dich in
2024. Selbstüberschätzung, Ego, haben wir auch schon drüber geredet. Dazwischen rein mal ein Edo spielen.
Ja, sollen wir machen?
Die Sau.
Genau. Okay,
nee, es ist natürlich nicht genial, es ist einfach nur Spaß an der Musik. Und
das ist der Plan für 2024. Jetzt spielen wir unser Thema, wünschen euch allen.
Ich weiß nicht, ob ich gestimmt bin, Freundchen.
Ja, bei der Kälte, meine Finger sind auch ganz kalt. Wir wünschen euch allen ein tolles 2024, was offensichtlich den Kalender nicht. Kriegst du nicht.
Ich muss stimmen.
Mach doch. was hoffentlich einen vollen Kalender uns allen beschert, euch allen beschert. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Ich stimme nicht, aus Protest.
Nee, du hast ja auch die Gitarre, die man nicht stimmen muss. Denn hier sind neue Saiten drauf. Das liegt gar nicht in der Gitarre.
Okay.
Das sind die neuen Saiten, die sich verstimmen. Und ihr wisst, bei Nylon-Saiten geht das schneller mit dem Verstimmen. Die brauchen immer ein paar Wochen. Die sind ganz neu. Daddario-Saiten übrigens.
Ja, Daddario, gute Company, muss ich auch sagen.
Ha.
An dieser Stelle.
Bisschen Werbung.
So, dann spielen wir deinen Auftakt, mein Lieber.
Nochmal. Thank you. zweite Teil, verspielt.
Der zweite Teil ist immer geil, ne? Das ist immer schwer zu finden. Ne?
Ja, weil.
Sollen wir mal zum Jahresende eine zweite Version machen als Outro?
Wir können das besser.
Vielleicht eine, die nicht ganz so rubato ist, die so ein bisschen früher schon.
One, two.
Ach, sowas.
One, two. Nicht so schlecht, dafür, dass wir es nicht ausnotiert haben.
Oder? Ganz schön gut.
Wir lernen auch dazu. Jedes Mal.
So, nächstes Mal spielst du Saxophon.
Das kann dauern.
Das könnte ein Plan für 2024 sein, dass du Saxophon lernst.
Das kann ein Ziel sein, aber noch nicht nächstes Mal. Das schaffe ich nicht. Aber vielleicht im Laufe des Jahres.
In diesem Sinne, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.